Ich glaube, 2 Jahre warten wir schon auf die Folge oder so.
Stimmt. Ja.
Jetzt ist es aber soweit. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast. Dominik Schober.
Hallo, grüß dich. Nach sehr langem Vorlauf endlich da.
Endlich Termin gesucht und haben auch schon was gehabt, dann haben wir doch wieder abgesagt.
Ja,
beidseitig, stimmt. Also es war echt ein Horror.
Aber ich glaube, das ist großteil an mir gelegen, also entschuldige dafür.
Mach gar nichts. Du bist da sehr viel beschäftigt, wie wir heute erfahren werden. Für alle, die dich noch nicht kennen, du bist 32 Jahre alt, oder?
Ja.
Hast am 13. Februar Geburtstag, 3 Tage vor meinem Geburtstag. Oh cool.
Echt?
Ja, deswegen lasse ich bei Wassermännern immer viel durchgehen.
Ja, das ist gut. Das beste Sternzeichen übrigens.
Ja, finde ich auch. Wir sind am entspanntesten von allen.
Ja.
Kommst aus Ried, also eigentlich vom Land, so gesehen.
Ja, geboren in Schärding.
In Schärding.
Und in Ried aufgewachsen. Und
spricht das lustig aus. Ried,
ja. Das R.
Ja.
Das vom Land, glaube ich. So, aber machen nicht so viel.
Macht nichts, genau. Lebst jetzt in Wien und bist MMA-Profi. Und ich habe mich immer schon gefragt, mit welchen 3 Wörtern du die am ehesten beschreiben würdest.
Boah.
Leichteste Frage zum Anfang.
Ja, absolut.
Also, du bereust jetzt schon und willst schon wieder gehen.
Nein, überhaupt nicht. Boah, 3 Wörter. Chaot, definitiv.
Ja, das haben Wassermänner so an sich.
Ein guter Chaot, sagen wir so.
Ja.
Das ist nicht wirklich ein Wort, aber ich würde so sagen, sehr, sehr freilebend auf den Drang, sich neu zu entwickeln.
Das liegt auch an unserem Sternzeichen.
Ja. Aber das zieht sich halt so wirklich durch mein ganzes Leben durch. Und das Dritte, schon sehr zielgerichteter. Also Sturkopf wird nicht dazu passen, aber wenn ich was im Kopf gesetzt habe oder wenn ich was machen will, dann mache ich das auch.
Also ja.
Ohne Rücksicht auf Verluste.
Ja. Ich glaube, 2 Schwestern hast du, gell, oder?
Ja.
Wie ist es denen gegangen mit dir in der Kindheit?
Eigentlich sehr gut, weil ich glaube, da das ist zu verdanken an meiner Ur-Ur-Oma, weil die hat mich also großteils großgezogen. Natürlich also meine Mutter und meine Ur-Ur-Oma. Und die hat mich sehr, sehr streng, aber auch sehr, sehr offen erzogen. Also das Strenge war ja so von der Oma so anfangs ein bisschen, obwohl, na gut, Oma darfst dann auch wieder Sachen machen, aber halt so die grundlegenden Werte, was du halt früher gehabt hast, so, die sind halt wirklich reingetrieben worden, sagen wir so, was aber auch richtig gut war. So meine Mutter hat auch zu mir gesagt, ich bin ein freundlicher Rebell. so in die Richtung. Also, nein, denen ist schon gut gegangen.
Ja.
Also,
was ist deine Lieblingskindheitserinnerung?
Hast du eine? Lieblingskindheitserinnerung. War eigentlich im Sommer draußen im Haus, weil wir also in Eckerding aufgewachsen halt. Und da war halt zwar ein Bauernhof, wo ich aufgewachsen bin, war noch paar Viecher da, also Hühner und ich muss aufpassen, dass ich ein bisschen verständlich
rede. Aber die Hähnen hätte ich auch verstanden.
Und waren nur ein paar da und mein Opa ist Jäger halt auch und mit dem bin ich viel unterwegs gewesen im Wald und so. Also das waren eigentlich so die schönsten Erinnerungen, eigentlich immer so draußen halt im Garten mit dem Opa unterwegs gewesen, immer so, das war schon immer cool auch, weil da hast du irgendwie so das freie Gefühl einfach, auch wenn es so ein schöner Tag, bist im Wald draußen mit dem Opa, arbeitest so dahin ein bisschen, das war eigentlich schon immer cool. So, Stadt ist dann eher ein bisschen, also ich bin natürlich,
cool.
Also im späteren Alters dann in die Stadt gekommen, aber da hast schon, geht die Zeit ein bisschen schneller, ein bisschen mehr Stress. Natürlich erlebst du andere Sachen genauso cool, aber das war dort schon eigentlich als Kind immer so freilebend halt. War schon cool eigentlich.
wenn ich an solche Sachen zurückdenke, an den Wald bei uns daheim, ich habe sofort den Geruch in der Nase, wie es der gerochen hat.
Absolut, absolut.
Und ich habe das Gefühl, ich kenne jede Bliese am Boden und jedes Gras, alles.
Ja, genau, das meine ich. Ich war gestern auch in Oberösterreich zum Beispiel, und du merkst sofort, wenn du mit dem Auto dann zurückfährst nach Wien rein und das Fenster aufmachst, ist gleich ganz anders.
Ja, schrecklich. Die Luft ist gleich ganz anders.
Schon. Wobei ich jetzt schon ein bisschen mehr Stadtmensch bin wie Land.
Ja.
Aber im späteren Alter zieht es mir sicher wieder zurück ins Land.
Ja, das stimmt. Hey, was, weil du schon deine Eltern angesprochen hast oder deine Mama vor allem, du bist mit 15 Jahren oder so, glaube ich, von daheim rausgeschmissen worden, aber sagst trotzdem heute noch, dass deine Mama deine beste Freundin ist.
Ja, das war, wie soll ich sagen, Jugend war bei mir ein bisschen ein Auf und Ab.
Bei jedem.
Ja, also zu viel ins Detail würde es nicht gehen, weil das ist Familiengeschichte halt so, aber war mit meinem Stiefvater waren immer so ein bisschen Diskrepanzen halt, und natürlich, ich war schon sehr früh, schon so mit 10, 11 Jahren, war schon ein bisschen schwierig für mich, auf Leute zu hören, oder habe schon sehr stark meinen eigenen Kopf gehabt, sagen wir so, und meine eigene Vision vom Leben. Und dementsprechend ist es dann, wo ich 15 war, ein bisschen explodiert, sage ich mal. Und gehören immer zwei dazu. Bin damals halt dann auch von zu Hause rausgeschmissen worden. Aber ich habe mir, also Mutter sowieso ist einer der wichtigsten Personen in meinem Leben. Und auch selbst mein Stiefvater auch wieder vertragen nachher und alles geklärt. Und kann man sagen, wie man es will, also zwischendurch, also bis jetzt, halt bis zum 32. Lebensjahr, war schon, natürlich habe ich mir gedacht, okay, wäre vielleicht gewisse Sachen anders gegangen, aber dann so nach den Jahren habe ich mir dann eigentlich gedacht, irgendwo bin ich auch froh, dass so passiert ist. Ich würde mein Leben jetzt gar nichts, also mit allen schlechten und guten Sachen, würde einfach gar nichts anders haben wollen, weil einfach durch den Umstand, natürlich mit 15, wenn du komplett alleine bist, kommst du natürlich auch ein bisschen aus dem normalen Leben, sage ich jetzt einmal, oder aus der normalen Bahn, wie es halt die meisten haben, ein bisschen außer. Und aber das ist auch der Grund, warum ich Sachen erlebt habe, wo wahrscheinlich andere in drei Leben nicht erleben halt. Und das ist halt dann schon auch cool. Und habe ja trotzdem was gemacht aus mir.
Ja. Du hast auf der Couch wahrscheinlich von Freunden gepennt dann, oder?
Anfangs ja, und dann aber auch relativ schnell eine eigene Wohnung gehabt. Und
mit welchem Geld?
Ja, ich habe damals gelernt, also war in der Lehre, habe Elektroenergietechnik gelernt.
Ja.
Und aber die Wohnung natürlich nie mitgezahlt, weil ich mit dem Geld einfach gar nicht umgegangen habe. Also die Wohnung habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr gehabt oder sowas. Und dann auch nicht mehr.
Haben sie die rausgeschmissen.
Ja. Und ja, dann so war eine sehr chaotische Zeit.
Ja.
Aber sehr lehrreich.
Ah, das denke ich mal. Vor allem, da wird man selbstständig, oder?
Absolut, ja. Also ich könnte auf der Straße überleben ohne Probleme, wenn es sein muss. Also das wäre jetzt nicht das große Thema, glaube ich.
Ja, du hättest wahrscheinlich auch kein Problem, weil die wird niemand versuchen, da zu schlägern oder mit dir einen Kampf anzufangen.
Nee, ich glaube nicht, nein.
Wer gescheit ist. Lebt sich da nicht so schlecht. Wenn wir schon beim Sportlichen sind, deine sportliche Karriere, hat die nicht mit Fußball begonnen?
Ja, also ich habe selber Fußball gespielt, schon mit 6 Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Relativ gut, mag ich sagen. Und war dann nämlich auch Akademie, also LAZ habe dann gespielt. Und ja, ist dann aber mit dem ÖTA, das war, also Sport begeistert schon immer gewesen und habe auch nie wirklich den Faden verloren zum Sport so an sich, aber ist dann halt mit 15 ein bisschen mehr ins Nachtleben reingerutscht, halt schon auch sehr jung, und dann halt mit Fußball aufgehört. Habe dann aber eigentlich direkt mit Kraftsport weitergemacht, aber
ich glaube, du warst der drittbeste österreichische Kraft-3-Kämpfer.
Drittstärkste Österreicher mit 19 Jahren, ja.
Wahnsinn, ja.
Und es ist alles so ein bisschen überlappend verlaufen, so vom Fußball in Kraftsport, von Kraftsport in MMA-Sport. Das ist alles so ein bisschen, also es war nicht so, dass ich jetzt Fußball aufgehört habe und dann mit Kampfsport angefangen, sondern das hat sich so ein bisschen ergeben dann, ja, so ein bisschen. Ja. Ja.
Und ins MMA, also Kampfsport war eh schon der ganze Kindheit ein bisschen da, zumindest immer so der Drang, etwas zu machen, ein bisschen Boxen und so. Und dann, glaube ich, bist du durch einen Türsteher, ein Freund von dir, der hat immer mitgezahlt nach Wien in ein Training und so bist du dann zum MMA gekommen. Mhm. Und 2,5 Monate später hast du schon deinen ersten Kampf gehabt.
Ja, also da war so, also mein Opa war immer sehr boxbegeistert, der hat immer Boxkämpfe geschaut und so. Da, also und ich selber war halt auch relativ früh schon Kampfsportbegeisterter und habe in jungen Jahren auch selber viel probiert, aber halt nicht im Ring, sagen wir so.
Und da nimmt man die Erfahrung mit.
Ja. Und habe, was eigentlich arg ist, so mit 16 schon angefangen, als Security zu arbeiten.
Oh, früh, wer hat dich denn da bitte ernst genommen? Weil du hast sicher noch keine so Muskeln gehabt, oder?
Nein, da hat mir mein Name ein bisschen geholfen.
Echt? Ja.
Weil halt im frühen Alter schon ein bisschen
Image aufgebaut.
Ja, sagen wir so.
Ungewollt.
Also mit 17 in einer relativ großen Diskothek in Würstern schon gearbeitet, also 50-50 hat die geheißen.
Ja.
Und da war mit 18 dann sowas, da habe ich auch gearbeitet, da war eben einer aus Wien da, da war irgendeine Veranstaltung oder sowas und da habe ich aber schon trainiert, Kickboxen, aber nur einmal in der Woche in Christkirchen damals noch in einem Turnsaal. Und das hat mir schon extrem taugt und habe auch schon die österreichischen Kämpfer zu der Zeit verfolgt, halt auch, was man halt so aufgeschnappt hat auf Facebook oder YouTube, was damals ja noch sehr, sehr wenig war. Aber war also
VHS-Kassetten.
Naja, das hat es noch
gegeben. Mit Hinterspulen.
Ja, ja. Aber da habe ich mir da schon gedacht, so, ja, das will ich auch unbedingt irgendwie machen, halt, aber da hat halt noch alles gefällt, weil es halt kein gar nichts irgendwie so in der Nähe gegeben hat, eben nur den Kickboxverein und einmal in der Woche in der Turnhalle. Und dann ist eben der gekommen, bin mit dem so ins Reden gekommen und der hat halt so gemeint, so ja, kommst du dann mal nach Wien ins Training? Und dann
Iron Fist?
Genau, ja, im Iron Fist. Ja, und dann habe ich direkt beim Wort genommen gleich und bin die Woche drauf gleich nach Wien gekommen mit dem Zug. Und ja, habe da ein Training gemacht und dann habe ich mir so, also das war es dann für mich eigentlich.
Ja.
Das war dann der Start, bin dann ein bisschen über ein halbes Jahr bin ich immer Sonntag mit dem Zug nach Wien gefahren. Habe von Sonntag bis Montag dann trainiert, von Sonntag bis Donnerstag trainiert. Habe bei verschiedenen Leuten geschlafen, die was ich halt kennt habe von Oberösterreich, halt, die was in Wien wohnen. Und am Wochenende dann wieder heimgefahren, habe als Security gearbeitet dann.
Die Wäsche waschen lassen.
Ja. Und ja, das habe ich so ein halbes Jahr gemacht, bis dass ich mir dann gedacht habe, hey, das ist jetzt schon ein bisschen ansteigend irgendwie dann. Und dann geschaut, dass ich nach Wien halt selber ziehe halt und komme.
Ja.
So hat sich das Ganze ergeben eigentlich.
Und heute hast du schon 23 Profikämpfe. Ja. Und auf Social Media hast du mal geschrieben, noch schöner ist es, wenn sich die Cage-Tür schließt, dann fühle ich mich wie zu Hause, geerdet und in meiner Komfortzone. Was liebst du denn so sehr daran?
Ja, es ist irgendwie, es existiert halt irgendwie so beim Kampf oder da ist halt, du hast kein, ist irgendwie so, es ist keine Zeit, es ist so, ja. Der Adrenalin halt auch, so generell, ich glaube, das zieht sich auch so durch mein ganzes Leben so ein bisschen, eben das Probieren zu Neuem, ein bisschen so Adrenalin-Junkie-mäßig, so leicht. Und das Spannung, was du halt hast, das hat mich schon immer ein bisschen fasziniert, halt, was man da hat. Und beim Kampf ist halt auch so, da existiert nicht wirklich eine Zeit. Man hat beim Kämpfen, du natürlich hast Techniken, alles drum und dran, aber in Wahrheit, es gibt kein richtig und falsch. Und es liegt halt an dir. Und ich habe mir das selber schon Millionen mal gefragt, aber es ist so schwer, es ist einfach schwer in Worte zu fassen, das Gefühl so richtig an sich. Aber ja, es ist einfach der Mix an den ganzen Emotionen, an den Gefühlen, was du hast drinnen. Und das ist für mich einfach irgendwie so ein Freiheitsgefühl, wo mich halt ich mit mir selber voll identifizieren kann, was halt einfach, keine Ahnung, andere Leute ich habe oft Gespräche mit Otto-Normalverbrauchern, also die willst du schon einen Sport machen oder so, aber wo die halt sagen, ich kann mir das nie vorstellen, dass ich da einen Schlag ins Gesicht kriege oder sonst irgendwas. Aber erstens, generell, wir Kämpfer sehen das ja nicht so eigentlich in Wahrheit und ja, es, wie gesagt, ich versuche selber immer wieder Worte zu finden, dafür ist es schwierig, echt.
Ja, also von allen Sportarten hast du da einfach die coolsten Gefühle?
Ja, schon. Was einfach auch, man lernt sich, du hast das in den 15 Minuten oder während des Kampfes lernst du dich irgendwie auch immer wieder selber neu kennen und merkst du da immer wieder selber neu, zu was du in der Lage bist oder was für Fehler du gemacht hast oder was. Es ist einfach das Ehrlichste, was es gibt so an sich. Also du kannst nicht schummeln, du kannst nicht. Es passiert genau das, was halt passiert so und ohne, wie gesagt, ohne auszuweichen. Also es geht kein Ausweichen oder irgendwie irgendwas oder Zeitdrucken oder sowas. Das ist, glaube ich, das Ding, was mich so gefesselt hat an dem Ganzen.
Ja. Wie sehr an Kämpfe eingeprägen können, das hast du selber auch erlebt, 2020 in Bahrain, wo du für Brave gekämpft hast, gegen einen Südafrikaner. Und du hast damals, hast du erwähnt, dass du deine Trainingsmethoden geändert hast, völlig umgestellt hast und nebenbei auch noch, ich glaube, den Kampfnamen geändert hast. Also jetzt mal zwei Fragen, vielleicht starten wir mit der ersten. Du hast den Kampfnamen von, ich glaube, The Statement zu The Dom.
Nein. Das so geändert? Der erste Kampfname war Painless eigentlich.
Ja, eben, da steht da noch Sherdog.
Ja, die anderen Kampfnamen, die habe ich irgendwie so, die hat.
Noch nie jemand kennengelernt, der so oft den Kampfnamen geändert hat.
Ja, das Warum? Ist ja nicht von mir ausgegangen, wirklich. Also, das okay. Habe ich nie wirklich sowas damit zu tun gehabt. Und Painless, den Namen habe ich es gekriegt nach meinem ersten Kampf, weil da eben, wie gesagt, ich habe mit MMA angefangen und habe nach 6-7 Wochen den ersten Kampf gemacht und habe, glaube ich, 9 Minuten lang wirklich übertrieben kassiert und dann in der letzten Minute, also vor Ende der zweiten Runde, dann noch gewonnen durch Rear Naked Choke.
Wow.
Wo eigentlich.
Das ist wie kaum Erfahrung.
Mit also nur Straßenerfahrung, sagen wir jetzt einmal, und ja. Und deswegen der Kampfname Painless, was auch gut gepasst hat. Warum ich den weggegeben habe oder warum ich den damals weggegeben wollte, war irgendwie, hat es nicht so mit dem Namen was zu tun gehabt, war ein bisschen für mich selber, weil ich mir gedacht habe, okay, ist auch so, wie soll ich das beschreiben, so ein bisschen ins Negative, so schmerzlos, weißt du, so Ding, und es sind eigentlich so, da war es war eine sehr negative Zeit in meinem Leben.
Okay.
Und da habe ich mir gedacht, okay, löse mich mal ein bisschen von dem ganzen Negativen, und dann ist halt irgendwie das mein Kampfnamen gekommen damals. Deswegen wollte ich den eigentlich wegkommen dann, wobei er halt einfach trotzdem noch immer passt.
Ja,
und die anderen Kampfnamen, die ich hab, mit denen habe ich eigentlich wohl nichts im Blatt gehabt, die hat dann. Der Marion hat einmal angeschrieben mit dem Statement.
Ah, okay.
Und der Dom, das ist mir einfach auch so zugegeben worden, dann, was eigentlich, ja, keine Ahnung.
Voll arg, okay. Ja. Und ja, ich weiß nicht, ist das sehr oft, dass ein Kampf so gravierend ist, dass man dann das ganze Training zum Beispiel einfach umstellt?
Ja, schon. Kann schon passieren, auch, weil ich sage mal so, der Sport an sich ist ja sehr schnelllebig, entwickelt sich extrem schnell weiter, und es, meiner Ansicht nach, hat gar nicht so viel mit Sportlichen zu tun. Ich finde, glaube, es ist immer ein bisschen so auf die Personen bezogen, auch wie wer ist, weil zum Beispiel Max Holloway, der hat ja auch, glaube ich, von heute auf morgen irgendwie so bei einer Vorbereitung dann gesagt oder eine Vorbereitung gemacht ohne Sparring, mehr oder weniger, ja. Ohne harten Sparring. Was ich jetzt zum Beispiel in letzter Zeit auch sehr viel mache, also weniger, also hartes, nicht weniger hartes Training, das stimmt nicht. Weil
keine Schläge mehr zum Kopf werden, Sparring?
Ja, nicht mehr, also ich habe jetzt in letzter Zeit auch wenig hartes Sparring gemacht, viel Flow-Sparring, also mehr Volumen, mehr technischer und sowas, und ein bisschen mehr den Druck wegnehmen, jetzt nicht die Härte, sondern den Druck wegnehmen. Weil, also vor allem jetzt in letzter Zeit, weil ich halt selber der Meinung war, ich mache das jetzt 13 Jahre, ich habe hunderte Kriege im Sparring gehabt und schon Schlachten von den Kämpfen und so. Das kennst du irgendwann.
Ja.
Also du weißt, was passiert. Und also da, was ich jetzt rede, ist, hat nichts mit dem zu tun, was damals war.
Mhm.
Das ist eher von jetzt. Und da habe ich mir jetzt auch gedacht, und ich habe selber auch gemerkt, beim Sparring, Sachen funktionieren besser. Du probierst mehr, du entwickelst dich mehr. Ich habe besseres Auge gekriegt, besseres Distanzgefühl. Ich habe da angefangen, den Gegner ein bisschen besser zu lesen. Und wenn du einfach nur immer hartes Sparring machst, oder ja. Also vor allem MMA halt, weil Ringen und Grappling, da musst du und da geht es ja nicht anders. Und da brauchst du das ja. Also da wäre man dumm, wenn man da nur locker macht, weil dann auch konditionell. Aber für MMA hat das bei mir die letzten Monate auch einen extremen Fortschritt gemacht. Also finde ich schon, dass man, also dass ab und zu auch Kämpfe oder dass so generell, dass man das schon durchaus machen kann. Also natürlich immer, jeder ist verschieden halt, was der.
Ja, und ich stelle es mir halt schwer vor, so Gewohnheiten einfach loszuwerden plötzlich. Alles, was du kennst, und dann plötzlich zu sagen, weißt du was, jetzt mach ich es ganz anders.
Ja, schon. Wobei immer für andere Leute sicher schwieriger, ich tue mir da immer ein bisschen leichter, Sachen komplett zum Ändern, glaube ich, das liegt an meiner Person.
Ja.
Aber natürlich, du hast so die Grundsachen hast eh drinnen, die werden sie ja trotzdem nie ändern.
Mhm.
So, eben wie mit hartem Training zum Beispiel, es ist für mich schon schon schwierig, auf Leute zu hören, die was da dann einmal sagen, hey, die Einheit lässt jetzt komplett aus oder da gibst du jetzt einmal nur 50% statt 100, das ist für mich schon schwierig.
Ja.
Also was Intensität betrifft, aber...
Ja, weil nach dem Training wirst du fertig sein, oder? Du wirst nicht ins Training gehen und die dann auch fühlen wie nach einer Yogastunde, wobei die auch anstrengend sein kann.
Ja, stimmt. Das, ja, erstens jein. Es ist, glaube ich, das ist halt, wo ich angefangen habe mit MMA, war halt nur, jede Einheit war hart.
Hart, ja.
Jede. Und in Wahrheit, was aber schon stimmt, du kannst es machen mit Blöcke, aber du musste irgendwann wieder ein bisschen rausnehmen.
Mhm.
Weil leistungstechnisch ist es eigentlich dumm, wenn du jede Einheit hart machst, weil du bist am Mittwoch bist fertig. Also selbst wenn du jetzt so tough bist und die Wochen durchziehst, was eh alle mal Kämpfer machen, weil sonst würdest du dann nicht kämpfen. Aber leistungstechnisch, wenn du wirklich besser werden willst in der Leistung, ist es dumm.
Mhm. Vor allem, man braucht eigentlich auch die Pausen.
Ja.
In denen lernt man, oder der Körper.
Und du wirst deine Leistung besser. Ich habe es jetzt gesehen, wo ich eben auf dem Pete, also mit dem ich jetzt seit ein paar Monaten zusammenarbeite, also mein Performance-Trainer quasi, habe ich am Anfang auch ein bisschen schwer dann auf den zu horchen, aber dann habe ich selber gesehen, wenn ich mal einen Tag oder zwei Tage Pause mache, oder also übers Wochenende halt zum Beispiel Samstag die letzte Einheit nicht mehr mache, Samstag, Sonntag nichts mache, und am Montag bist einfach um 5% besser drauf dann. Und ja, es wird auch immer ein bisschen Lernprozess auf andere Leute zu machen.
Vor allem bei dir.
Ja.
Hey, du hast schon so viele Kämpfe überall auf der Welt gehabt, zum Beispiel in Indien, wo ich mir gedacht habe, okay, das muss ein arger Kulturschock gewesen sein. Außer vielleicht, ich weiß nicht, was hast du denn alles mitnehmen können, außer vielleicht, dass man die Verkehrsregeln am besten ignoriert.
Also Indien, also das war ganz, ganz, ganz heavy Erlebnis. Das war... Also erstens, wo wir angekommen sind, da war Adin mit.
Ah, okay, oh je, jetzt war schon mal eine gute Kombi.
Ja, Adin und ich sind immer die beste Kombi.
Das kann man vorstellen.
Und es war extrem witzig, also witzig, es war ein bisschen erschreckend, weil wir sind ins Hotel gefahren waren vom Flughafen. Also erstens mal, der Weg dorthin war Wahnsinn, sowas kann man sich bei uns gar nicht vorstellen.
Lebensgefährlich.
Ja. Du hast da Straßen, es gibt einfach keine, so quasi drei-, vierspurige Straßen, gibt es aber keine aufzeichneten Linien oder irgendwas, es fährt einfach jeder durch die Gegend.
Oh mein Gott.
Die Mopeds überholen dazwischen, die Radfahrer fahren einfach, keiner blinkt, vorher, also statt blinken dann die Hupen
keiner
kennt sich vorher aus, wer wohin fährt.
Ein Moped der Kur drauf,
ja, gefühlt. Mehr oder weniger, und wir haben einen Unfall gesehen, wo ein Mopedfahrer angefahren worden ist, der ist hingefallen und einfach keiner hat es interessiert.
Oh.
Also da haben wir dann auch gemerkt, so, okay, Menschenleben ist da völlig wurscht.
Ja, aber so viel Leute dort.
Shit. Und dann ins Hotel und ich habe mich hingelegt und geschlafen. Ah, dem war, glaube ich, Mund und ich wie Wochen. Es war 4 oder 5 Uhr Nachmittag, also die Zeit, in der Zeit. Und ich wie munter und schaue ihm so an und sage, da habe ich so lange geschlafen, ja, weil es war finster draußen. Ja. Ich glaube, das ist Nacht. Und er so, nein, das ist Fog. Also
Smog.
Ja, Smog, ja. Die verschmutzte Luft halt dort. Das war schon schräger. Was? Und so, es war komisch einfach dort.
Wow.
Es sind halt, der Flughafen ist neu gebaut worden, weil ich dann, weil es mich interessiert hat, ich habe gefragt, der war, glaube ich, 6, in Hyderabad war das, der war, glaube ich, erst 6 Monate alt, also neu, und der war dreckig, der Flughafen, das kannst du dir nicht vorstellen.
In Wien kannst du auf jeden Boden schlafen, im Flughafen.
Ja, eben, ja, nein, und dort unmöglich, du hast, glaube ich, 15 verschiedene Krankheiten.
Oh,
also es war wirklich, was das betrifft, schon arg, eine ganz andere Welt.
Ja.
Aber ah, die Arena.
Das mit dem Klo, das kein Klo war. Scheiße. Kannst du mir gar nicht vorstellen. Ich bin Plumpsklo von allem gewohnt, aber das war nochmal eine Nummer krasser, was du mir erzählt hast.
Umzogen. Also wir haben sie umgezogen, haben angefangen zum Aufwärmen und ich habe dann aufs Klo müssen.
Oh mein Gott.
Und er fragt dort so einen also einen Betreuer oder was da ist, wo ist denn das Klo? Und er zeigt mir den Weg und ich gehe dorthin. Geh in den Raum und denke mir, da ist kein Klo nicht, wo ist das Klo? Geh nochmal zurück, frag den nochmal, der geht mit mir.
Ja.
Wir gehen wieder dorthin in den Raum und da war eine Tür, der macht die Tür auf, das war einfach nur ein Boden und da ist hingeschissen worden.
Also ohne Schüssel, einfach nur.
Ja, das hat gestunken dort, das war Wahnsinn.
Das war gut für den Weltcut, ha? Ich schweib's gleich mal in 2 Meter
raus. Ja, das Problem war, das war schon Kampftag. Ja. Aber sonst wäre es gut, ja. Wow. Das war schon arg. Aber witzig war, sie sind, also die Inder sind extrem kampfbegeistert. Also die Halle war voll.
Hätte man nicht gedacht.
Also extrem. Bei der Pressekonferenz, beim Weigh-In, wir haben da eigene Securities gehabt, weil die kommen so Foto, das, das. Also das war schon, also das so war schon cool.
Oh, Wahnsinn, kann man gar nicht vorstellen. Indien ist eher so. Sie machen so oft auf friedlich und keine Ahnung was alles.
Das sind sie eh eigentlich. Sie sind ja sehr offen so, aber halt für uns Mitteleuropäer, glaube ich, zu andere Welt einfach, zu andere Kultur. Also.
Gibt es einen guten indischen MMA-Kämpfer? Ich habe in der UFC noch nie angesehen, Bellator kenne ich auch keinen.
Fällt mir jetzt auch gerade keinen. Es gibt bei Brave Body, was nicht logischerweise. Aber so, sonst so, also richtig
international bekannt,
fällt mir jetzt keiner ein. Ne?
Ja.
Weiß nicht.
Was waren noch so viele Länder, wo du sagst, richtig krass? War Russland vielleicht so ein Land, wo du auch.
Moskau war auch geil, ja.
Ich fand Moskau extrem schön.
Die Stadt selber und ich, also hat es mir voll getaugt.
Ja.
Nur, wir sind dort hingekommen, haben den Kampf angenommen 2 Wochen vorher. Da habe ich einen Gegner gekriegt, Mirav Piraev hat der Kassen.
Mhm.
Der hat, glaube ich, von dem Ganzen überhaupt nie was gewusst, weil das war halt so ein Klassiker. Wir sind dorthin gekommen, Abwag gemacht, alles drum und dran und dann hat es auf einmal geheißen am Kampftag, so 6 Stunden vorher, muss ich nochmal zurückholen kurz, vom Hotel weg zur Arena, haben uns die 4 Stunden, glaube ich, durch die Stadt geführt. Wir sind 2 Mal bei der Arena vorbeigefahren, absichtlich einfach weitergefahren. Und es war halt super anstrengend.
Alter, ich werde durchgedraht.
Ja, der Philipp war mit, der Schanz, der
ist. Und der Arme.
Der ist durchgedraht.
Das ist der Schlimmste, den du mitnehmen kannst für solche Sachen.
Ich habe es ganz witzig gefunden, weil er hat halt dann mit den Russen auf Deutsch geschimpft. Auf Teufel komm raus.
Kann man so gut vorstellen.
Und dann irgendwann haben sie gesagt, hey, Alter Philipp, wenn die Deutsch verstehen, wir kommen dann nie wieder weg. Ist mir wurscht.
Das klingt so noch her.
Also so gesehen war es eh ganz cool im Nachhinein. Aber es war halt dann im Vorfeld, also wir sind dann in der Arena angekommen, nach 4 Stunden Autofahren. Ja. Und das war, glaube ich, auch Absicht, weil es halt, die haben uns dorthin gehört zum Verlieren und die haben halt auch alles dafür gemacht, dass uns jeden Stein weglegen, dass wir sich halt so unwohl wie möglich fühlen.
Boah, das ist echt, ich darf das Wort nicht aussprechen, aber solche.
Ja, Wahnsinn. Das ist, im Nachhinein habe ich dann von anderen, aber auch von deutschen Leuten, also von deutschen Kämpfern so gehört, was dort waren, das bei denen auch passiert.
Und das sowas. Sind in der Türkei also, auch so oft so, habe ich auch schon Geschichten gehört.
Das dürfte so ein bisschen die Masche sein dort. Ja. Und dann waren wir eben in der Arena, wir wärmen auf und auf einmal kommt der Veranstalter und sagt, der Krieger war mit und der Philipp. Und weil der Krieger der war der Einzige, was Russisch kennt. Russisch, ja. Und sagt zum Krieger so, ja, mein Gegner kommt nicht und bla bla bla, erst beim Militär, kommt nicht weg.
Was?
Wir schauen Philipps an und wir reden so und denken so, was ist das für ein Blödsinn, wenn der beim Militär ist, das weiß ich doch vorher, ob der kommt. Was
und hin aber und der her. War schon bei der Abwage der Gegner?
Nein, der war bei der Abwage auch nicht da. Da haben sie auch schon gesagt, sie wissen nicht, also oh. er kommt später, hat es da immer geheißen. Und am Kampftag hat es eben dann geheißen, nein, er kann nicht kommen, er kann nicht kämpfen, er ist beim Militär. Aber das ist, also, das kannst du einen anderen erzählen, weil das weiß ich doch vorher, ob ich da freikriege oder ob ich wegkomme oder nicht. Und dann hat der Veranstalter gesagt, ja, nein, aber sie haben einen Gegner, einen neuen. Und dann hat der Philipp so überlegt, so, ja, dann haben wir so geredet und so, ja, jetzt sind wir schon da, dann sicher kämpfen wir. Und dann haben sie gesagt, ja, wir können uns ja ein Video anschauen. Ich habe gesagt, nee, ich will jetzt gar nicht mehr sehen, weil es ist, was soll ich mir jetzt anschauen? Philipp hat den Gegner angeschaut, hat gemeint, ja, passt, machen wir. Und dann beim Kampf, ich bin als erstes reingegangen in Cage. Und dann fängt der Ringsprecher an zum Verzählen, was der schon alles gewonnen hat, so was denn. Der Philipp fängt mit mir zum Reden an, weil er mich ablenken wollte, dass ich nicht hören. Ich drehe mich so um und sage so, ist schon spät, ich hab's schon mitgekriegt, aber scheißegal jetzt. So vierfacher Sambo-Champion, dies, das, bla bla bla.
Das sind die schlimmsten.
Russischer Sambo Jugend, sowieso. Was weiß ich, irgendwas. Also, ja. Und dann ist ja der Kampf auch losgegangen und egal was ich gemacht habe, der war immer einen Schritt vor mir einfach. Ja. Also, dementsprechend hat der wahrscheinlich schon wochenlang vorher gewusst, dass der gegen mich kämpft. Ich gehe mal davon aus. Also. Und ja.
Boah, was für eine Frechheit. Wie ist der Kampf ausgegangen?
Dann habe ich verloren in der Ende der zweiten Runde mit einem Kick zur Leber. Mhm. Die erste Runde hat er mir komplett weggenommen. Die zweite Runde hätte ich eigentlich ganz gut angefangen dann, aber ich habe in der ersten Runde einfach schon zu viel Schaden genommen. Da bin ich dann auch in der zweiten. Also trotzdem ich gut angefangen habe, nicht mehr wirklich so richtig 100% zurückkommen und ja, aber
war das einer von deinen härtesten Kämpfen?
Ja, schon, ja. Weil da war schon erledigt, weil da hat sogar unten bei der Unterlippe ein Loch gehabt von meinen Zähnen.
Was? Mhm. Oh mein Gott.
Mit der Zunge durchgekommen. Ja, also da habe ich schon heftig kassiert.
Oh mein Gott. Boah, krass, dass das einer deiner heftigsten Kämpfe eigentlich war. Ist einer, vielleicht ein anderer Kampf eher so ein persönlicher Kampf? Weil du hattest sicher auch sehr viele harte Jahre, sehr viel Auf und Abs. Ist das vielleicht so das Persönliche, wo man dann oft um an der Grenze ist oder sagt, weißt du was, ich schmeiß alles hin. Ist das vielleicht auch so einer von deinen härtesten Kämpfen gewesen, die du gehabt hast? Weil ich weiß, dass du, glaube ich, schon mal aufhören wolltest mit dem Sport.
Definitiv, ja. Also eben da, es war so, wo ich angefangen habe, natürlich, so wie bei jedem, die ersten 2, 3, 4 Kämpfe hast du jetzt, sagen wir mal, vielleicht gleichstarke oder eher Aufbaugegner, sage ich mal, was eher normal ist auch irgendwo. Und habe die ersten 3 gewonnen, dann den 4. verloren gegen einen Amerikaner. Der war zu früh, definitiv zu früh. Mhm. Der war körperlich viel zu stark. Und
die starten ja schon mit 3 Jahren gefühlt in Amerika.
Und ja, der war unter anderem, wir haben das gleiche Gewicht gehabt bei der Aufbau, aber der war einfach doppelt so breit wie ich. Also
oh mein Gott.
Ein bisschen zu sehr am Spinat ein bisschen zu viel Spinat gegessen, glaube ich. Und dann, warte mal, die ersten 3 gewonnen, den verloren, dann nochmal 4 gewonnen. Und da war so ein bisschen, da war ein bisschen zu überheblich danach. Mhm. Und da
du hast viel Siege gehabt am Anfang.
Ja, genau. Ja. Da habe ich aber keinen gehabt, der was mir mal so ein bisschen auf die Finger hat und sagt, hey, was der heute mal aber alles gut. Du hast zwar die gewonnen, aber da ist trotzdem noch viel Arbeit da und hin und her. Da war ich ein bisschen zu überheblich, definitiv. Und dann war ich der Erste gleich in Moskau. Was so gut, da war ich nämlich auch nicht wirklich fit, war zwar schon im Training, aber nicht zu 100%. Und ja, da haben sie ihm 2 Wochen vorher gefragt und ich habe gedacht, geht schon, hab die anderen gewonnen, das auch nicht so ein Ding sein. Und dann ist ihm der gekommen. Da bin ich mal ein bisschen in die Realität zurückgeholt worden dann. Ja. was ich aber dann auch nicht wirklich glauben wollte am Anfang, und da war es eben dann, wo ich das erste Mal 4 Kämpfe hintereinander verloren habe. Da war für mich noch nicht Stem, also überhaupt nicht irgendwie, man war richtig zach, aber natürlich Gedanken hast, 100 im Kopf dann, aber dann noch die Finiterlang angewonnen, dann einen verloren, wieder angewonnen und dann nochmal 4 Niederlagen. Und
ja.
bei den 4 Niederlagen war es dann so, dass da 3 dabei waren, wo ich einfach richtig, richtig, richtig viel Pech gehabt habe. Neben der einen in Bachrhein, wo es abgebrochen war, ist wegen dem Cut, wo der Gegner, also wo mein Gegner zu mir nach dem Kampf gesagt hat, er hätte in der dritten Runde keine 30 Sekunden mehr geschafft. Wahnsinn. Und ich war aber noch topfit und am Gewinnen. Dann einer, wo in der ersten Runde, wo man nach Gameplan, wo ich nach Gameplan gekämpft habe, und wo in der ersten Runde mehr bei Abtasten war, und in der zweiten Runde habe ich angekickt und da bricht mir den Wadenkopfbein.
Oh Gott.
Also dann auch nicht weiterkämpfen können habe. Und beim dritten, was war am dritten? Am dritten war ich selber schuld, da war ich krank vorher und da hätte ich einfach nicht kämpfen sollen. Also das ist nicht so, aber die zwei hat wirklich mega, mega viel Pech gehabt und da war dann richtig hart für mich. Weil da habe ich mir dann schon gedacht, hey, jetzt habe ich die ersten 4 Niederlagen quasi hinter mir, habe dann wirklich
eins gewonnen, eins verloren, eins gewonnen.
Ja, und da war Level abgemacht nochmal und war dann auch wirklich ehrlich zu mir selber und auch zu meinem Können. Und dann bin ich immer besser geworden so auch und dann bist du eigentlich in der besten Form deines Lebens und dann hast du wieder 4 Niederlagen stehen. Da habe ich mir dann schon ein paar Mal gedacht, hey, für was mache ich das eigentlich? Da war dann schon, das war dann richtig harte Zeit. Das hat auch lang gedauert und aber es waren die Gedanken schon da, ja, aber nie so, also es wäre nie in Frage gekommen.
Ja.
Das nicht.
Okay. Was hat die dann wieder so aufgebaut oder wo du sagst, okay, Gott sei Dank habe ich da dann die Kurve gekriegt und es hat mir wieder Spaß gemacht oder ich habe wieder diese Motivation gefunden? Oder war das so ein Moment oder war es einfach nur durchs Training dann wieder, dass es besser geworden ist?
Na, also so direkt, es war, da sind viele Sachen zusammengekommen, also da eigentlich das meiste selber so gemacht, also da habe ich halt viel mit mir selber gefightet, sagen wir jetzt mal mental. Und es war halt trotzdem, ich habe mir, wo ich angefangen habe, mein ganzes Leben eigentlich über den Haufen geschmissen für den Sport. So habe Möglichkeiten auf der Strecke liegen lassen, wo ich geschäftlich oder privat halt wirklich was erreichen können hätte oder was Neues machen können hätte. So. Und habe das alles liegen lassen und da habe ich mir dann schon aber auch immer gedacht, hey, du hast dich in den Sport verliebt, egal wie gescheit oder wie dumm das jetzt ist, aber bevor ich nicht das persönliche Ziel oder meinen persönlichen Erfolg für mich habe, so kann ich nicht abtreten. Das geht nicht, unmöglich. Ja. Und,
und vor allem, wenn man weiß, wie viel man eigentlich drauf hätte und wenn man es auch nicht sagen kann, dann lass es, dann willst du es auch nicht lassen.
Das Schlimmste war eigentlich dann für mich so, ich habe es dann ein bisschen unterschätzt, also nachdem das eigentlich weg war, nachdem ich wieder zurückgekommen bin und für mich eigentlich fix klar war, nein, da gibt es keine Bremse oder keinen Stopp. Das belastet schon. Also selbst im Training, so wie auch dann bei den letzten 2 Kämpfen, die ich gewonnen habe, ich habe schon gemerkt, selbst beim letzten Kampf nur, es ist einfach noch nicht so, dass frei außerkämpfst, so wie ganz am Anfang halt, dass du einfach,
dass, ist nur Druck da.
Ja, dass du dich und dein Können einfach loslässt.
Ja.
Das ist noch nicht so 100, also es, sagen wir 85, 90, aber das belastet schon lange. Ja. Also das habe ich unterschätzt da.
Ich weiß, du hast, glaube ich, auch so einen Mentalcoach einmal genommen, was für dich persönlich keine gute Entscheidung war.
Nein, gar nicht, weil er mich unsicherer gemacht hat.
Hat sich da die ganze Welt hinterfragt und dein Leben hinterfragt.
Ja. Ich glaube, also von meinem Typus her, ich bin so ein Typ, der, also erstens bin ich sehr selbstreflektiert und habe überhaupt keine Probleme, über meine Schwächen zu reden. Oder ich kenne meine, sagen wir so, ich kenne meine Schwächen, ich weiß, was mit und in mir los ist. Ab und zu ignoriert man es halt auch, wir sind alle Menschen.
Ja.
Und ab und zu hört man auf sich selber, aber da habe ich eigentlich gemerkt, in Wahrheit war das eher mehr negativ für mich selber als wie so, weil ich bin dann, ich muss, also bei mir ist es besser laufen, also ich renne mit dem Kopf einmal gegen die Wand oder ich stehe einfach einmal wo an und gehe dann selber meinen Weg weiter und entwickle mich dann selber als wie das jetzt eben so ein Mentalcoach oder so. Ich habe schon gern Leute um mich herum, wo ich ein bisschen herumphilosophieren kann oder über Sachen reden kann, das schon, ich rede gern.
Da hast du ja genug in den Gym.
Ja,
und zwar einige Philosophen dabei.
Da zu solchen Zeiten kristallisieren sich aber immer dann richtige Freunde aus und so, ja. Was auch nicht schlecht ist. Stimmt. Und ich therapiere mich da lieber selbst immer.
Ja, macht mehr Spaß. Ja. Ja. Hey, was ist dein persönliches Ziel, wenn wir da fast schon über Ziele gesprochen haben? Ich weiß, du redest so gern drüber, aber vielleicht kannst du ein paar nennen.
Mein persönliches Ziel, also jetzt aktuell ist es auf jeden Fall das Hauptziel für mich, dass ich mich selber wieder gehen lassen kann im Kampf. Also, dass ich einfach wirklich frei außerkämpfen kann. Ja. Und dann natürlich, also ich habe definitiv vor, mich in einer großen Organisation nicht nur festzusetzen, sondern auch wirklich unter die Top 3 und Titel zu gehen. Und ich bin trotzdem auch realistisch, bin 32 Jahre Arzt. Ich sage für mich selber, ich habe 4, 5 wirklich gute Jahre. Und da will ich einfach für mich alles rausholen, was geht. Also, und ja, das ist so mein Ziel. Was wirklich will ich nicht so sagen, weil ich es gern für mich behalte.
Ja, ich weiß.
Aber ja, das auf jeden Fall. Ja. Also das Wichtigste jetzt mal, so die Ziele Step by Step, das nächste Ziel ist einfach wirklich frei außerkämpfen und nicht zu erzwingen, aber einfach wirklich der nächste Kampf muss oder will ich, dass ich da drinnen stehe mit einfach voller Härte und voller Kraft und einem vollen Dasein, sagen wir so, ohne dass ich mich selber irgendwie auf eine Bremse stelle oder ein bisschen zurückhalte, weil ja Angst habe vor Niederlage oder irgend sowas. Das ist mal der nächste Step.
Ja. Wie es ist, so ein persönliches Ziel zu erreichen, das hast du miterleben dürfen, und zwar bei Leon Edwards, der hat das geilste und größte Ziel überhaupt erreicht, UFC-Champion zu werden. Und du hast letztes Jahr schon einmal mit ihm trainiert.
Aha.
Ich glaube, durch den Yannis Bahati bist Yannick du reinkommen. Yannick Bahati.
Also es war so, ich war in Liverpool letztes Jahr im August mit Mohamed Fakhreddin.
Ja.
Er war Doppel-Champion bei Braveheart, weil der hat PFL kämpft.
Ja.
Und wir hätten sie die letzten 2 Wochen vor dem Kampf dort noch vorbereitet und ich wäre dann in seiner Ecke gewesen bei PFL. Der hat sich aber dort verletzt, hat den Kampf absagen müssen, und in der Zeit war der Leon, ich glaube, 3 oder 4 Wochen vor dem Titelkampf gegen Usman vom ersten. Und Yannick schreibt mir so auf Instagram: Hey, du bist in Liverpool? Und ich so: Ja, warum? Ja, komm mal nach Birmingham, mach Sparring mit dem Leon und so. Und ich lese das und sage das Mo. Und schau so durch den Mann.
Oh mein Gott, das ist wie Weihnachten.
Ist richtig. Ich habe sogar nochmal nachgefragt: Sag ich, machst du das jetzt ernst? So, wie so, warum soll der mit mir Sparring machen? Er so: Ja, ich kenne dich, was der, so, es wird gut passen. Der muss ja logisch machen, das, was der. Aber ich war hardcore nervös.
Boah, das wäre ja.
Also, hab mir gedacht, boah, bist deppert. Da muss ich mir jetzt echt gut anstellen, was der, weil es ist trotzdem für, ich meine, durch das, also im Nachhinein, das habe ich selber erlebt, das kocht jeder noch mit Wasser. Aber wenn du noch nie auf so einem Level mit Leuten trainiert hast, glaubst du halt, du bist bei weitem nicht dort. Oder das geht gar nicht so. Und bin dann halt hingefahren, einfach alleine. Und das Beste war, ich war nicht einmal dort, wo ich hingekommen bin. Also ich war komplett alleine und alle fremd. Also komplett fremd. Das erste Mal mein Leben gesehen. Die haben nur gewusst, ich komme. Gerd hat einen Stream und war nämlich auch gleich spät.
Na!
Ich mache die Tür so auf, und wenn du die Tür aufmachst, dann stehst du gleich mitten in der Halle. Und die haben alle aufgewärmt und ich laufe so eine, springt eine, mache die Tür auf und jeder bleibt stehen und schaut mich so an. Und dann nehmen wir so auf. Fuck! Und ja, hat dann nicht gepasst, hab dann mit ihm aufgegeben und dann Sparring mit ihm gemacht hat. Und ja, das war ganz, ganz arg. Das Gefühl werde ich nie vergessen. Ich bin in den Cage gegangen und er ist nach dem Cage gekommen, sein Coach hat die Tür zugemacht und auf einmal ist da eine Druckwelle gekommen.
Echt?
Brutal.
Ist das so die Aura von einem UFC-Champ?
Ja, das ist eher.
also bald UFC-Champ.
Ja.
Spürt man das, diese...
Die Energie, weil der war mitten in Vorbereitung, ja, natürlich voll in Shape. Und der ist halt so mit einer Lockerheit da in den Cage dann gegangen und ich stehe gegenüber, was dann auch mit dem Blick und so. Und da hat, das war einfach wirklich eine Druckwelle von Energie, ja, und denke mir so, boah, Büste, was das, boah. Okay, so, Zähne zusammenbeißen und ja, durch jetzt und gib mir einfach Vollgas. Ich habe es geschafft, boah, dass ich einfach drauf geschissen habe.
Ja.
Also ich habe mich wirklich prügelt mit ihm, ich habe zwar kassiert, aber ich habe mich geprügelt. Und das hat ihm ziemlich imponiert, weil selbst Leute bei ihm im Gym, die ja, was jahrelang schon mit ihm trainieren, einfach ein bisschen zu viel Respekt gekriegt haben, weil er halt wirklich verdammt stark ist und gut.
Ja.
Und mir war es halt einfach wurscht.
Ey, nachdem du schon zu spät warst,
ja, 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 jetzt habe ich eh nichts mehr zum Verlieren. Und das hat dann gut gepasst und dann wäre ich eigentlich nach dem einen Sparring, war ja, eigentlich geplant, ich fahre wieder zurück und nach dem Sparring, nach dem Training, ziehe ich mich um, gehe duschen so, also muss ich eins dazu sagen, die haben keine Dusche im Gym, du musst über an so einen Schrottplatz drüber laufen, in ein anderes Gebäude, das duschen gehen kannst.
Also, oh mein Gott,
ja,
mit einem Handtuch.
Und komme wieder zurück, pack die Sachen und verabschiede mich bei alle so und er sagt so zu mir, ja, du kommst ja morgen wieder, oder? Und ich so,
oh, wie geil.
Ja, nein, ich wäre eigentlich wieder zurückgefahren nach Liverpool. So. Und er, nein, bleib, du brauchst dich morgen, also du bleibst morgen da so auf die Art.
Wie cool.
Und ich, ja, okay, wie lang? Und er so, ja, in 6 Tagen fliege ich nach Amerika.
Ich weiß nicht mehr genau, wo der erste Kampf war, aber sicher in Amerika.
Wo war es denn?
Ich weiß auch nicht mehr.
Oder Denver? Oder, geil, wurscht. Auf jeden Fall sagt er so, ja, einen 6 Tagen fliegt er weg, bis, also einen Tag bevor er wegfliegt,
ja,
wäre cool, wenn du da bleibst. So. Und ich denke mir, oh, Alter.
Fix.
Mit zusammenreißen ist es nicht zu arg, aber ich dachte, boah, geil, dass der. Sag ich, sicher bleibe ich da.
Ja.
Und dann haben wir nur 2 Sparrings gemacht, bevor er geflogen ist. Und ja, dann hat er den Titel gewonnen. Was auch witzig war, am zweiten Tag war, also habe ich mit ihm trainiert, also haben so MMA-Ringe gemacht und war Janika da und das ganze Coach-Team von ihm und so. Und nach dem Training ist ein bisschen so diskutiert worden, so über Usman halt, bla bla bla. Und ich habe gesagt, nein, Janika hat so gesagt, schau, der hat so ein klassisches Boxen, wenn er meidet, lässt er die Hände eher immer stabil und bewegt nur den Kopf.
Mhm.
Und ich sage dann so, ja, der ist extrem anfällig auf Headkick. Und ich habe gesagt, so ja, eigentlich, nein, plötzlich, ich habe dann noch gesagt, so ja, weil das hat er bei mir beim ersten Sparring auch 2-3 Mal gemacht, Cross-Headkick.
Ja.
Und ich sage dann so, du hast mir beim ersten Sparring auch mit Cross-Headkick richtig gut getroffen, auch 2 Mal. Wenn der da wegmeidet, also wenn du findest quasi und deinen Kopf wasser tut, also aus der Deckung, und du fakest Cross und machst einen Headkick, der sitzt 100 Pro. Und okay, dann haben die so diskutiert halt auch die Coaches und haben die angefangen, ja, das zum Drillen. Und so hat er den Titel gewonnen.
Ja. Wahnsinn.
Also es war so Janik, Dave und ich, so wir drei so ein bisschen, ja, so im Herumphilosophieren Dings, haben so ein bisschen geredet, nächsten Tag haben sie zum Drillen angefangen und das war dann das Ding. Also das war richtig schräg.
So eines der krassesten Chaos überhaupt. Niemand hat damit gerechnet, die letzten paar Sekunden. Echt.
Ich habe zu meiner Freundin noch gesagt, so von, also Runde 2 und 3 habe ich mir gedacht, boah, das
gewinnt er nicht,
wenn
es so weitergeht.
Ja. Zach, und habe nicht wirklich gewusst, was los ist mit ihm. Er hat nur eine Knöchelverletzung gehabt und ich habe geglaubt, er hat Schmerzen, weil er in der ersten Runde mal beim Catch so ein bisschen umböckelt ist mit dem Fuß. Nachher habe ich dann erfahren, dass es nicht das war, dass die Luft, die Höhe, wo sie dort kämpft haben, war ziemlich hoch.
Okay.
Und da hat nämlich unter anderem Luke Rockhold auch gekämpft an dem Tag. Mhm. Der war
fix und fertig.
Der war beim Aufwärmen schon fertig. Die waren in der gleichen Kabine.
Ah,
also er und Leon.
Ja.
Und es war dann das, ja. Aber in Runde 4 habe ich dann gemerkt, okay, da kommt wieder ein bisschen Energie. Und von Runde 4 auf 5, also um 5 Uhr angefangen, habe ich mit meiner Freundin den Kampf geschaut. Und ich sage zu ihr, schau, pass auf, jetzt passiert was, 100%.
Echt?
Irgendwas, weil ich habe es in seine Augen irgendwie so gesehen. Er ist, das war wieder so, er so hat angefangen, die Finden wieder zu machen. Er war wieder mehr da halt einfach. Und auf einmal passiert das.
Das ist so arg, echt.
Ja, ich glaube, das hat der ganze 15. Bezirk gehört, wie das passiert ist.
Oh Gott. Wie ist er so menschlich? Oder merkt man so, dass er irgendwie jetzt Champion ist?
Ja, natürlich, natürlich. Aber nur so, wenn du ihn nicht kennst, natürlich glaubst du dann oft arrogant oder so, aber das ist eher mehr, weil halt einfach so viele Leute wollen ja. zu dir zu, über den Kontakt hin und her. Das ist eigentlich keine Arroganz bei ihm, das ist halt einfach, ja, du kannst da nicht mit 100 Leuten einen Smalltalk führen am Tag. Ist der so. Stimmt, aber ja. Also so merkst du überhaupt nichts, wenn du zu ihm hingehst, hallo sag, Foto oder irgendwas, überhaupt, ja. also überhaupt kein Thema. Er ist extrem herzensguter, am Boden gebliebener Mensch. So.
Was braucht es, um Champion zu werden? Hast du vielleicht irgendwas mitnehmen können?
Ja, viel Mindset, extrem okay. viel. Also ja. es ist, glaube ich, schon sowas, es ist immer die Person ein bisschen an sich selber und halt, wir haben bei der Vorbereitung jetzt zur Titelverteidigung war ich ja 5 Wochen dort und jeden Tag mit ihm unterwegs, also beim Training halt so, und das haben wir halt auch viel Zeit zum Reden gehabt. Und er hat auch gesagt, er hat die letzten 10 Jahre in Wahrheit, wenn er verletzt war oder so, und selbst wenn er nicht ins Gym gegangen ist, weil er zum Beispiel krank war oder irgendwie so oder kleine Verletzungen gehabt hat, ist er daheim gesessen während der Trainingszeit und hat dann einfach eine Stunde Techniken geschaut auf YouTube oder so. Also es ist, er hat in Wahrheit die letzten 10 Jahre...
Er war süchtig oder obsessed?
Ja, definitiv. Ja. Das musst haben irgendwie dann ja. mit der Zeit so irgendwo, glaube ich, weil sonst vergessen wirst du das nicht, aber deine 4, 5, 6, 7 Stunden, in Wahrheit ist es 24-7, was du beschäftigt bist damit, aber du natürlich gehst du mal essen mit Freunden und hast was anderes auch, was du nicht dran aber denkst.
Regeneration einmal, aber, ist Arbeit, ja. Dehnen ist Arbeit, Essen, gescheites Essen ist Arbeit. Also,
ja. Aber er hat halt nie, egal ob er, wenn er verletzt war, hat er halt Techniktraining gemacht, wenn er krank war, hat er Videos geschaut oder auch wenn er verletzt war oder daheim. Also es war nie, dass er so, was ich zum Beispiel schon Phasen oder Zeiten gehabt habe, dass ich einfach einmal 2, 3 Wochen mit 0,0, also wo einfach gar nicht mit damit beschäftigt habe. Das hat er so nicht wirklich gehabt. Oder was man halt so auch oft sieht bei Kämpfern, die sind verletzt und dann
schön, mal einfach im Urlaub.
Ja, ich meine, das macht auch schon, also Balance ist extrem wichtiger, aber trotzdem immer, selbst wenn du jetzt, sage ich mal, dich 2 Wochen rausnimmst, hat er trotzdem, dass du immer zumindest 1-2 Stunden ein bisschen was schaust oder so, dass du nie 100% rausnimmst, ja. sondern zumindest theoretisch ein bisschen was im Kopf hast einmal oder dir ein paar Technikvideos anschaust oder so. Ja. Ein bisschen, das hat er halt auch immer gemacht. So. Also es war halt kein Tag auslassen und ja, definitiv die Vergangenheit auch bei ihm. Also wo ich schon der Meinung bin, vor allem im Kampfsport, da die meisten Leute, die so ein bisschen eine schwierige Kindheit oder schwierig aufgewachsen sind, Sixtet, Tyson etc., ja. da ist der Drang oder der Druck an einen, in einem selber, glaube ich, einfach größer als wie von einem, der was aus behüteten Hause kommt oder so. Man gibt es auch, keine Dinge, aber ich glaube, das hat auch viel dazu beitragen. Und er hat sich selber einfach nie einen Zweifel aufgelegt. So.
Also. Cool. Aber hat er Umfeld halt auch gehabt, das ihn total unterstützt hat, oder hat er dort
Wind
gehabt oder Eltern, die nicht geholfen haben?
Das ist der Riesenunterschied, was ich gemerkt habe, wo ich dort war, die 5 Wochen halt, also insgesamt war ich halt 9 Wochen dort sogar, also mit Unterbrechung. Das sind alles Kämpfer. Und das ist halt das, bei denen ist das so automatisch, durch das, dass, ich meine, er hat schon genug Freunde auch so, die was nicht kämpfen, aber mit denen hat er halt dann außerhalb Vorbereitungen Kontakt zu mir. Während der Vorbereitung bist du nur mit Kämpfen unterwegs, 24-7. Und selbst wenn du die Außernehmer willst, es geht gar nicht, weil du gehst essen mit wem, du redest über Kämpfe. MMA. Es ist einfach 24-7 da. Das ist zum Beispiel der einzig große Unterschied zu uns jetzt da. Weil erstens in England der Sport schon ein bisschen mehr angenommen wird wie bei uns.
Genau.
Wobei es bei uns eher schon besser wird. Und ja, es ist, da trifft das Sprichwort trotzdem zu, sag mal, mit wem du dich umgibst, ich sag dir, wer du bist.
Voll.
Und das hat sich bei denen im Gym so entwickelt, also die Energie halt natürlich durch ihn auch. Und sind schon so zwei, drei Grüppchen im Gym, aber kein Konkurrenzding, aber halt von Freundschaften halt so. Und du bist halt dann nur mit Kämpfern jeden Tag unterwegs und das macht den Unterschied, glaube ich, aus.
Ja, und das eigentlich, obwohl die nicht so gute Trainingsbedingungen haben jetzt so wie wir. Wir sind ja total, vor allem jetzt auch im Hero-Gym, da hast du alles, was du brauchst. Und ich weiß, du hast, glaube ich, erzählt, dass du in England dann damals habt einen Tag nicht trainieren können, weil die Tür zugefroren war.
Ja, nein, die Matten waren gefroren.
Ah, die Matten waren gefroren.
Ja.
Im Gym, es war so kalt im Winter.
Die Engländer sind jetzt nicht so die hygienischsten.
Ah.
Und also, ne, ist alles okay, aber nicht so, ja. Und erstens, wir sind immer in drei verschiedenen Gyms unterwegs gewesen. Also ja. Es gibt jetzt natürlich, weil sie ja auch das Beste überall rauspickt. und in einem Gym im Fearless sind wir mehr da. Da war die Heizung kaputt, aber schon das letzte halbe Jahr, was mir auch gesagt hat. Wir hätten MMA-Wrestling gehabt, also MMA-Ringen gehabt am Vormittag und er schreibt mir so eine Stunde vorher, hey, Bro, Training ist cancelled, gell? Und ich so, ja, warum? Und ich schaue so beim Fenster aus, Schnee. Immer fuck. Und ich so, ja, warum? Hey, die Matten sind gefroren.
Oh mein Gott.
Und ich schreibe im Zug, willst du mich verarschen? Und er so, nein, ist kein Spaß, sag ich, komm, weil
das ist so
ein Scherz, gehört. Oder? Und er, nein, ist wirklich so, und ich, erst verarsch mich nicht, was machen wir? Und er, Alter, ist kein Spaß, ist das schon voll. So, ja, was machen wir dann?
Ringen im Schnee.
Nein, dann sind wir laufen gegangen ein bisschen, haben draußen ein bisschen so herumgerungen, ja, Jacken anzogen und Ding, ja. Und warm anzogen und ja.
Boah, Wahnsinn.
War ziemlich witzig.
Wie schafft er es mit der Ernährung, weil England ist jetzt nicht gerade berühmt für gesunde Ernährung?
Mach's selber.
Also.
Er ist jetzt eigentlich schon, er schaut nicht so aus, aber er ist eigentlich schon out of camp, ist er schon ziemlich schwer.
Ja.
Also hat schon, knackt schon den 90er.
Ja.
Und, aber er tut sich relativ leicht mit dem Abnehmen, weil generell eher größer und ein wenig schlanker, also ist es nicht so bullig gebaut. Also da ist nicht so das Problem.
Was unterscheidet so unser Training jetzt zu so einem UFC-Champion? Hat der irgendwas anders? Macht der was anders? Außer, dass er voll drinnen ist?
Das ist ja das, in Wahrheit gar nichts. Natürlich, bei ihm war es jetzt so, er hat 5 Runden gekämpft, also dementsprechend hat er ein Drittel mehr gemacht wie alle anderen, weil sein Bruder zum Beispiel, der Fabian, mit dem bin ich auch extrem zusammengewachsen, was ein sehr cooler Typ ist, weil ich sage immer so, der Leon ist mehr der Computer und der Fabian ist ein bisschen mehr der liebe Mensch, so deswegen bin ich mit dem, glaube ich, auch ziemlich zusammengewachsen. Okay. Der ist ein bisschen mehr. Der Leon ist ein bisschen der zurückgezogene Typ, so vom Ding her.
Okay.
Nicht, natürlich geht schon gern aus, ist unter Leid und so, aber jetzt nicht so der Draufgänger-Typ, eher der Berechnende und der Fabian ist halt ein bisschen so das Gegenteil. Okay. Und das ist gar kein Unterschied vom Training. Überhaupt nicht, nämlich. Gar nicht. Das Einzige, was bei ihm halt war, er hat von konditionellen und von Trainingszeit, vom Aufwand einfach ein Drittel mehr gemacht wie die anderen, weil er 5 Runden gekämpft hat. Und was halt ist der Fokus auf ihn selber. Es ist halt so, bei uns jetzt, wir haben halt die Gruppen oder sowas, MMA Pros oder hin und her. Und da hast du halt schon einmal ein Training, was jetzt auf eine Person abgestimmt ist. Bei ihm ist halt einfach 8 Wochen lang alles auf ihn abgestimmt gewesen. Also ich war Hauptsparringspartner und Haupttrainingspartner mit dem Musch, also der ist ein Ringer, also Iraner. Und wir haben einige Einheiten gehabt, da waren wir teilweise sogar nur zu zweit, also einmal in der Woche waren wir nur er und ich und zweimal waren wir nur zu viert und da war halt immer ein Coach oder zwei Coaches dabei und das ganze Training war halt auf ihn bezogen. Das ist halt natürlich gleich ganz was anderes, weil halt der Detailarbeit her, das kannst du halt dann so nicht vergleichen, als wie wenn du jetzt einfach nur in die Pro-Gruppe gehst und dort mittrainierst. Das ist halt dann schon, also da wird dann schon akribisch darauf hingearbeitet und ist logisch, dass da
geht viel mehr weiter.
Ja, ja, 100%. Ja. Also das merkst du, es ist selbst für mich, also in die 5 Wochen, wo ich in der Vorbereitung war, ich glaube, ich habe in die 5 Wochen ein Level abgemacht, wo ich daheim 6 Monate brauche. Was Wahnsinn. Ganz klar ist, weil dann auch noch seine Trainings ab und zu für mich, dann, also habe ich dann ab und zu eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit seinen Coaches dann gemacht, das war natürlich für mich auch ein mega Boost. Und das ist eigentlich der einzige Unterschied. So.
Was habt ihr so in London erlebt?
Ah, London war echt
du grinsisch.
War richtig cool.
Ja.
Ich war also, wir haben so, also es war, er hat ein Airbnb gehabt.
Ja.
Da waren aber die ganzen Coaches drinnen und sein Bruder ist dann ins Hotel gekommen. Da waren die ganzen Coaches drinnen und ein Freund von ihm. Und ich war aber im Kämpferhotel mit seinem Boxcoach und mit dem Fabian, mit seinem Bruder. Wir haben im Fighterhotel ein Zimmer gehabt. Und witzig war nämlich, ich habe mir immer gedacht, so in der UFC, was der, wenn du die Trash-Talks hörst oder so oder irgendwas, dass das schon natürlich ein bisschen gespült ist hin und her. Dem ist nicht so.
Also in dem, ja, bei ihm wirkt es ja eh ein bisschen ernst alles.
Nein, nicht jetzt, von was mit dem Leon zum Tag hat, sondern so generell von den UFC-Kämpfern, weil da waren ja alle UFC-Kämpfer im Hotel.
Meinen sie es echt ernst, die meisten?
Ja, schon. Also es waren im Hotel die ganzen 4 Tage, ich glaube so 15 bis 20 Securities.
Oh mein Gott! Ja,
es hat von den Bantamweights, also das haben wir dann, irgend so UFC-Stuff hat man dann auch gesagt, ist immer so bei den Leichtgewichtlern, so. Die hätten fast, also die sind aufeinander zugelaufen schon, die wollten sie fetzen. Dann war Colby Covington, hat niemand gewusst, dass der kommt.
Ja, bei dem ist immer Ärger.
Ja, aber der ist ins Hotel reingekommen mit eigenen 2 Bodyguards und 2 Securities von UFC.
Oh mein Gott.
Und ich schwöre dir, jeder Kämpfer, was unten in der Lobby gesessen ist, ist aufgestanden und wollte zu ihm hingehen.
Echt?
Also es ist
aber nicht positiv gemeint, sondern...
Nein, okay. Definitiv nicht positiv. Also da sind sehr böse Wörter gefallen.
Ja,
und bei ein paar hast du schon gemerkt, okay, der, wenn da jetzt keine Security davor steht, da würde es jetzt losgehen.
Ich würde es auch machen, nur ich traue es mich nicht bei ihm.
Ja.
Ich mein, was mache ich dort? Aber jetzt, Colby Covington hat so viel gemacht, wo man denkt, das geht so gegen die Ehre einfach.
Ja.
Gegen alles, was eigentlich viele alte konservative Werte, die halt voll oft im Kampfsport verankert sind, die, was man da eigentlich hat, all das hat er über Bord geworfen, Freundschaften und alles, nur fürs, ja, ich meine, ich verstehe es eh. Er wollte in der UFC bleiben, aber trotzdem.
Bis zum gewissen Grad verständlich, aber das ist definitiv zu viel.
Das ist Wahnsinn, oder? Was da abgegangen ist. Eieiei. Spannend, wenn man dann in Österreich so sieht, wie der Sport oder überhaupt Sport in Österreich, welchen Stellenwert da so hat, wenn dann solche Länder siehst wie in England. Ich glaube, Edwards muss sich nicht rechtfertigen für MMA, oder? In England.
Nein. Wobei die auch ein bisschen zum Kämpfen haben. So. Also die,
ja,
du hast du? Ja, London zum Beispiel, da ist MMA schon so wie Fußball. Birmingham ist jetzt durch ihn gekommen, aber da waren es auch immer eigentlich so ein bisschen mehr die Bubble.
Mhm.
Und das ist jetzt dann die letzten 1-2 Jahre schnell gegangen. Und bei denen, also bis zum letzten Jahr oder bis vor 1,5-2 Jahren hat mir er selber nämlich auch gesagt, war es das gleiche wie bei uns.
Echt?
Und das ist halt jetzt gegangen, ab, zack.
Durch
und
Science.
Das aber selbst mit Bisping und Co. und Darren Till und so, war es halt trotzdem auch irgendwie nur so ein bisschen eine Bubble. Ich meine, der Riesenunterschied von England, was glaube ich kein anderes Land in Europa hat, die Masse an Kämpfern.
Mhm.
Die haben unglaublich viele Amateurkämpfer, das ist irre. Und mittlerweile halt auch extrem viele Profis. Und du hast halt fast in jedem Gym mindestens 6, 7, 8, 9, 10 Profikämpfer, die was, wo mindestens 2 oder 3 in den 4 größten Organisationen der Welt kämpfen. Das hast du halt bei uns sehr selten.
Geht nicht, ja.
Und das ist halt der große Unterschied. Und Amateure. Mhm. Also die Amateure dort sind richtig starker. Und der Arbeitswille von den Leuten, also die, wie das ist auch ein Unterschied. Also die, man merkt, die wollen es einfach ein bisschen mehr. Es wird, das ist halt das bei uns, ist ein so ein bisschen Trägheit drinnen ab und zu, ein wenig Faulheit.
Ja, du wirst ja so erzogen, weil okay, wenn du keinen Job hast, ja, dann gehe ich halt ein bisschen AMS oder mach da ein bisschen was, eine Förderung kriege ich eh, ich gehe eh nicht unter, so gesehen.
Ja, das ist halt bei denen ganz anders, weil zum Beispiel von der ein paar Amateure kennengelernt, die haben so WGs, da wohnen 3, 4, 5 Leute gemeinsam halt, die was nur kämpfen oder sie wohnen bei den Eltern daheim, die haben 2, 3 Garnituren privat gewandt.
Oh mein Gott.
Die machen halt nichts anderes, als wie 2, 3 Mal am Tag trainieren gehen.
Das ist klar, dass da dann mehr weitergeht als bei uns.
Ja. Und, aber so vom Training an sich, so ist kein Unterschied, also kochen alle mit Wasser. Halt, aber das.
Wie geht es so also in Österreich mit MMA, weil ich habe im Kurier gearbeitet und es ist so anstrengend. Ich habe Kollegen gehabt, jedes Mal, wenn ich versucht habe, was zu schreiben oder über den Alex Rakic, hat es immer geheißen, das ist Gewaltverherrlichung, warum schreiben wir überhaupt da was drüber, es ist so ein blöder Sport. Und ich habe schon so satt, das immer zu rechtfertigen, was das für Sport eigentlich ist und was eigentlich dahinter steckt. Ich weiß nicht, wie geht's dir damit? Hast du auch in Interviews oft das Problem, dass du Fragen kriegst, wie, warum macht ihr das überhaupt?
Eher privat, aber ich habe da eine eigene Meinung dazu.
Ja.
Ich glaube, dass das ein bisschen ein Gesellschaftsproblem ist, Österreich, und wobei Deutschland schon ein bisschen besser ist.
Mhm.
Ich bin der Meinung, wir haben noch immer so die Schuldmentalität von dem, was die Vergangenheit, was bei uns war. Aufgrund dessen sieht man ja in den Medien und in der Politik, wie die Leute aktuell drauf sind und so, und so Toleranz oder so Männlichkeit quasi oder so ein Sport, wo halt Kontakt ist, eher so wegdrängt wird und so falsche Toleranz einfach und so versucht wird, Werte kaputt zu machen. Und das finde ich ist meiner Meinung nach extrem gefährlich, weil alles, was irgendwo in eine extreme Richtung geht, ist meiner Meinung nach gefährlich. Und
egal in welche Richtung, ja.
Absolut, absolut. Und keine Ahnung, ist das. Ich finde nicht, natürlich ist es ein männerdominierter oder bezogener Sport, wobei nicht einmal das wirklich stimmt, weil wenn du anschaust, die Frauen, was die für Kämpfe liefern,
und, das sind richtig gut.
Und manche schaue ich mir echt gern an. Und ich habe auch in England zum Beispiel haben wir auch drei Mädels gehabt, mit denen habe ich auch trainiert, weil, oder jetzt die Hilde zum Beispiel, was
so super
die, wo
Judo Olympia war, mitgemacht,
zum Beispiel, die ist ein Monster.
Ja,
weißt du, was
ich
meine? Und wo
wird mir Geld verwerten, die wird jeden von euch fertig machen.
Ja, und ich denke mir dann so, wie kommen dann so die Leute drauf, oder wer gibt wem das Recht, und zu sagen, ja, wir sind alle so Proletten, was sie einfach nur in den Pappen haben und so auf in ein schlechtes Licht stellen, so. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, jeder, das ist nämlich immer das Witzige, wenn du dann Leute triffst, die was so ein Bild haben von Kämpfer oder vom Kampfsport, und der trifft dann einen Profi oder einen Kämpfer, der das vom Herzen gern macht und ernst nimmt. Wir sind die ruhigsten und offensten Menschen, was gibt eigentlich so?
Ja.
Meine, jeder von uns hat seine Prinzipien und seine Werte. Ja. Ich meine, wenn's jetzt immer über die rote Linie steigst, dann diskutiere ich auch nicht mehr mit dir, dann muss ich jetzt so sagen, entschuldige, aber dann knall ich dich weg. Es ist einfach, was der,
ja.
Aber
du hast die Linie ein paar Mal vorgegeben und gesagt, wo die Linie ist.
Genau, also ja, Linie. Also wenn es dir übersteigt, aber
manche müssen es spielen.
Das soll ja so sein, dann, weil ich meine, das hat meiner Meinung nach was mit Erziehung zu tun, und ich bin sehr, also ich hab Respekt vor jeder Meinung, vor jeder anderen Meinung, ich höre mir das an, und selbst wenn ich absolut gegen diese Meinung bin, respektiere den Menschen trotzdem, egal was der für eine Meinung jetzt hat, Religion hat oder woher er kommt, das ist mir völlig egal. Das ist immer ein Geben und Nehmen auf der Welt, und das finde ich sollte ein bisschen mehr forciert werden und nicht so.
Ja, so. Wir sind jetzt so zivilisiert, also Kämpfe von vor 2000 Jahren, das braucht man nicht mehr.
Ja. Aber das liegt, glaube ich, nicht nur am Sport, sondern es ist eben, wie gesagt, glaube ich, generell ein gesellschaftliches Problem, was wir aktuell haben, weil so ein bisschen so die so falsche Toleranz, falscher Stolz in gewissen Richtungen oder so. Sowas ist einfach nie gut, egal in was für Richtung. Und ich finde, der Menschheit sollte ein bisschen mehr beigebracht werden, respektiert einen Nächsten.
Ja, genau.
Und es hat halt einfach jeder so seine Linie. Aber wenn jetzt zum Beispiel mich was stört, keiner gibt mir das Recht, oder ich habe auch nicht das Recht, oder ich habe auch keinen Grund dazu, dass ich von Haus aus zu einem geschissen bin. Solange der normal zu mir ist, und selbst wenn er nicht normal zu mir ist, dann sage ich es ihm eh vorher und sage, hey, lass das. Wenn er es nicht lässt, heutzutage würde ich mir wahrscheinlich selber umdrehen und gehen, weil es mich gar nicht interessiert. Aber ich finde, weiß nicht, für meiner Ansicht nach die Zeiten mit weiß ich, du hast immer genug Idioten, du kannst das nicht so pauschalisieren, aber so mit Diskriminierungen oder was ist irgendwas, keine Ahnung. Ich kriege es auch nicht wirklich mit, muss ich sagen, weil ich bin sehr offen und kann mit jedem und alles, sagen wir mal so, halt bis zu einem gewissen Grad halt, wenn. Und ja, das meiner Meinung nach ein bisschen mit Erziehung zum Tag heute Abend.
Voll.
Aber es ist ein Problem, ja.
Es ist echt schlimm. Und vor allem, wir haben auch schon mal drüber geredet, es geht manchmal sogar bei manchen Leuten so in das Extreme, dass anonym im Internet drüber geschrieben wird und viele Kämpfer in eine Ecke reingebracht werden, wo ihr eigentlich gar nicht seid.
Ja.
Und das fand ich ja arg. Lass uns, hast du Lust, da vielleicht drüber zu sprechen?
Was, ja, können was wir gerne machen.
Was du schon da für Erfahrungen gemacht hast?
also erstens gibt es da zum Beispiel auch einige Deutsche,
ja,
wo ich persönlich weiß und so, die was auch, jeder ist einmal jung. Und wenn ich in jungen Jahren zwischen, keine Ahnung, 14 und 18 einmal irgendwo in einer Szene drinnen bin, was nicht passt, was nicht gehört, aber dann danach, ja, danach ich aber das dann verurteile oder
dein ganzes Leben dann abgestempelt wirst.
Oder wo ich dann sage, ja, das war ein Fehler, ja, dann lass ihn. Dann war es auch ein Fehler für ihn. Dann schaust, dann weißt du, dann muss ich den nicht gleich in Pranger stellen, mit, wenn er dann 30 ist. Und dann ist er ein Leben lang quasi ein Recht oder was ist irgendwas. Nein, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient und vor allem in jungen Jahren. Das kannst du den Leuten nicht ewig vorwerfen. Es geht einfach nicht. Das kann auch das Recht dazu. Und es ist. Das war bei mir auch so. Ich habe zum Beispiel bei mir letztes Jahr oder vor zwei Jahren bin ich in einem Artikel vorgekommen, wo über Österreich rechts außen geschrieben worden ist. Und
so einfach auf einer Online-Seite irgendwo im Internet.
Ja.
Das war nicht einmal ein gescheites Medium oder irgendetwas, das das veröffentlicht hat, weil es war auch keine Recherche dahinter.
Erstens das und völlig unbegründet.
Ja.
Weil dass ich in der Hooligan-Szene war oder halt gute Kontakte habe oder bin, ja, aus dem mache ich jetzt auch kein Geheimnis. Aber ich habe mein Leben lang noch nie mit der rechten Szene was zu tun gehabt. Ganz im Gegenteil, wo ich jung war, haben wir immer Schlägereien gehabt auf die Stollfessel gegen die ganzen Nazis und sowas.
Ja.
Also, weißt du, und dann komme ich in einen Artikel vor, wo es über Nazis geht, und dann schreiben die sogar dazu, aber ich bin nicht der rechten Szene zuzuordnen.
Ja. Wie lächerlich, und trotzdem beginnt das Bild hin.
Wo habt ihr jemals irgendwie Recherche betrieben, beziehungsweise wer gibt euch das Recht, sowas zu schreiben, weil ihr wisst, also, was man damit anrichten kann. Weil stell dir vor, das kommt in ein öffentliches Medium und du hast irgendwo Überschrift Kampfsportler rechtsradikal.
Ja.
Das kriegst du nie wieder weg, egal ob es richtig ist oder nicht.
Sponsoren sind
das
weg.
Das ist verrückt, sowas.
Ja.
Und
vor allem niemand von den Profis hat wirklich Zeit für so einen Scheiß, weil ganz ehrlich,
unmöglich.
Das ist nur Training.
Unmöglich.
Wer interessiert es da auf irgendwelche, rechtsradikalen Sachen hinzugehen, jemand?
Wenn ich wüsste oder wenn so einer auf die Matte kommt, dann ist er in der Sekunde weg von dieser Matte.
Ja.
Weil mit dem, egal in was für Richtung von Extremität das geht, tschüss. Weg von mir, was der uns so denken, aber 99,9999% der Kampfsportler.
Das ist sogar Schimpfvorschrift in die Linien, Richtlinien. Ja.
Und vor allem die Profis, wir haben nicht einmal Zeit für so einen Scheiß.
Also, ich verstehe es auch nicht.
Das Ärgste ist ja, wenn es mit irgendwem von uns redet, es interessiert keine Sau.
Ja.
Niemanden von uns interessiert das. Niemanden. Politik, natürlich gibt es Leute, die sind interessiert Politik und das und das, aber keiner von uns geht in irgendwo in eine extreme Richtung oder irgendwas.
Ja,
jeder hat halt seine Meinung und jeder Mensch hat das Recht, seine Meinung zu haben, meiner Meinung nach. Also nicht meiner Meinung nach, es ist so. Und das ist sehr gefährlich, sowas zu machen mit gewissen Leuten, weil in Österreich fällt mir jetzt kein Fall ein, aber in Deutschland gibt es zwei Leute, denen ist die Karriere kaputt gemacht worden.
Wirklich?
Ja. Also die keine Chance nehmen und die waren echt gut auch. Die waren aufsteigend, am aufsteigenden Ost.
Ja.
Und in Deutschland gibt es ja so Gruppierungen, so linke Gruppierungen, und da haben sie echt mit zwei Leuten war sie, bei denen war es vorbei dann. Und
vorbei, weil sie wirklich keine Sponsoren mehr gefunden haben.
Ja, sie haben einfach keinen Kampf mehr gekriegt.
Ja.
Da ist einfach, die Veranstalter haben mir gesagt, nein, ist mir zu gefährlich so. Obwohl die Leute kennen, was der. Irgendwo verstehe ich die Veranstalter, aber eigentlich nicht,
aber
weil ich mir denke, gib denen die Chance. Sollte irgendwann, wo man ich denke, keine Ahnung, der war jetzt Hausnummer, es war jetzt einer in der Jugend in so einer Szene, sagt, er verurteilt das und lasst ihm seine zweite Chance geben. Sollte der noch im späteren oder im Nachfolger nochmal irgendwo so Kontakte haben zu irgendwas, dann gibt es ja keine Diskussion mehr. Dann weg mit dem.
Ja.
Aber das, schwieriges Thema.
Extrem schwierig, ja. Mir regt es immer auf, weil es einfach so Vorverurteilungen sind.
Ja.
Weißt, wenn man denkt, komm, lass es doch. Ich weiß nicht. wird dann niemand über die links-linkener Seite erstellen und sagen, oh, der hat da, keine Ahnung, das und das gemacht und echt bescheuert. Aber wurscht. Ja. Hast du das Gefühl, dass viele, was denn, dass viele aus der Hooligan-Szene wirklich kommen und das einfach meinen, okay, du warst ein Hooligan, passt, du musst rechtsradikal sein?
Ja, schon.
Ja, weil was ich so gelesen habe, im Artikel waren viele halt dabei, die viel im Fußballverein halt waren.
Ist bei uns in Österreich zum Glück nicht so arg wie in Deutschland. In Deutschland ist das also sehr, sehr, sehr schlimm. Mhm. Also dort ist ja generell gut, ein größeres Land, mehr Leute und sowas. Und dort ist ja auch teils berechtigt, teils, aber halt ja, schon eigentlich, also unnötig oft. Ich denke mir immer, weil es ist immer sehr oft so, was ich beobachtet habe, die Leute, die Toleranz predigen, die haben es am wenigsten.
Ja, das stimmt, eh, weil die lassen, das habe ich auch schon mitgekriegt, ja, die lassen kein anderes Ding zu. Ja.
Und das ist nämlich das Orge, weil
du hast recht.
Meiner Meinung nach bist, also ab dem Zeitpunkt, wo du dir eine andere Meinung nicht einmal anhörst oder einen Menschen sich nicht einmal ausdrücken lässt, dann bist du für mich eigentlich komplett falsch und dann bist eigentlich du der was falsch liegt und nicht der andere. Ja. Also, aber ja.
Ja, stimmt. Es gibt Länder, Österreich, wenn es nicht gerade die wichtigen drei Sportarten sind, wie Skifahren, Fußball und Tennis, dann wird es nicht wirklich gefördert. Ganz, ganz selten, dass du wirklich so in Randsportarten oder Nebensportarten, das ist vielleicht das bessere Wort, dass du da gute Förderung kriegst, dass du wirklich davon leben kannst und da echt einmal vielleicht Weltklasse wirst. Es gibt Länder wie Mexiko zum Beispiel, da gibt es einen richtig guten Synchronspringer. Mhm. Der war schon bei Olympischen Spielen, der wird jetzt wieder in Paris dabei sein und der wird auch nicht wirklich gefördert. Und jetzt musst du dir vorstellen, der hat kein Geld, muss aber irgendwie trainieren und sich dann auch für die Reise das halt alles finanzieren aus Mexiko. Und der hat jetzt deshalb einen OnlyFans-Account gemacht, um Geld einer zu kriegen.
Ja.
Wie findest du seinen Ansatz?
Ja, muss halt jeder wissen, wie er sich mit sich das vereinbaren kann, aber ja. Wie du sagst, in Randsportarten oder Nebensportarten, du musst halt kreativ sein.
Ja, das stimmt.
Es ist halt wirklich so. Und
da bist du eigentlich dumm, wenn du als Sportler nicht deinen super durchtrainierten Körper irgendwie verwendest.
Wenn das stimmt eigentlich.
Du hast ein paar nette Fotos auf OnlyFans, vielleicht Kohle reinkriegst.
Ja. Wobei OnlyFans nicht nur so, also es gibt ja, Darren Till ist auch von OnlyFans.
Ah, okay, ich habe was gehört, aber ich war mir nicht sicher.
Ja. Es gibt aber auf OnlyFans auch, die verkaufen wirklich Trainingsvideos, dies, das, bla bla bla, was dann wirklich im Hintergrund verkauft wird, keine Ahnung, aber naja, warum nicht, kommt immer davon, ob man das mit sich selber vereinbaren kann oder nicht. Also, ich würde da nie werden verurteilen, weil,
ja. Aber es ist kein schlechter Marketing- oder
Sponsoring. Überhaupt nicht. Also Weg von eigentlich. Dem her.
Ja.
Mädels gibt es einige, also Kämpferinnen, wo ich weiß, die machen auch OnlyFans. Die verdienen ein richtig gutes Geld damit.
Ich kenne urwenig Kämpferinnen in Österreich so schon.
In Österreich haben wir aber in Deutschland.
Ah, okay.
Super.
Ja.
Die verdienen echt gutes Geld damit sogar.
Ja.
Und du musst ja sowieso die selbst ständig selbst verkaufen oder selbst vermarkten, auch während dem Sport. Und die eine, die ich da kenne, die hat gesagt, du, für mich ist das ganz easy, weil die Stories oder die Videos, was ich während dem Training machen lasse oder nach dem Training mache, das mache ich halt dann daheim auch so oft.
Okay, wow. Ja. Spannend. Ja. Cool. Wäre das was für die? Könntest du dir OnlyFans vorstellen?
Ich habe sogar mal angefangen, aber nicht alleine, also mit meiner Freundin. Aber
bringt das genug Kohle?
Ja, wenn sie es richtig machen und wenn sie es richtig und gescheit machen würdest, auf jeden Fall. Ja. Aber es war mir zu anstrengend dann.
Ja, das glaube ich. Das wäre mir alles zu anstrengend. Kannst du mir aber vorstellen, gesehen von einer Mädel, das ihre Füße fotografiert hat und dann so viel Geld gekriegt hat, dass sie Auto kaufen hat können.
Ja.
Wer schaut sich sowas an? Das ist schon ein bisschen creepy.
Ja.
Du bist da sehr viel mit österreichischen Sportlern unterwegs und jetzt, wie bitter ist es, wenn du siehst, ja, die Fußballer in der dritten Liga verdienen mehr als du?
Ja, ich blende das immer ein bisschen aus, wenn du so nachdenken anfängst, wirst du verrückt.
Ja, lass du sie dann immer zahlen, oder?
Feiern gehen? Nein, das nicht. Aber zum Beispiel ein sehr guter Freund von mir ist der Alexander Dragovic.
Mhm.
Und das ist halt gleich eine ganz andere Nummer.
Ja.
Also da.
Der ist kein Drittliga-Kicker gewesen.
Nein. Da ist halt Geld einfach gleich mal, also generell so, wenn du mal wo Nationalteam spielst oder international halt in Top-Vereinen oder Ligen spielst.
Das sind Millionen.
Es ist halt verrückt.
Ja.
Aber ich gönne es jedem extrem. Ich freue mich auch für die Leute alle. Und also ehrlich, also bin da kein neidig drum. Das ist halt einfach, das liegt nicht an den Personen, weil die Personen haben es alle verdient, jeder Einzelne. Das liegt eher am System, meiner Meinung nach, weil ja, es ist schon gerechtfertigt, dass die sehr viel Geld verdienen, jetzt zum Beispiel im Fußball, weil einfach das Marketing und das Medium ganz anders ist. Aber so viel ist halt dann auch schon wieder hart, heavy.
Ja.
Wenn du anschaust, was da bei Transfers ab und zu viel Summen fließen, ist geisteskrank. Aber
ja, wirklich Wahnsinn. Aber, vor allem, wer kann mit den Millionen noch zurechtkommen? Also, da wäre ja verrückt.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was er mal alles kaufen wird. Hey, wie verrückt sind eigentlich Fußballer? Sind die schlimmer als Kämpfer? Oder würdest du sagen, okay, aus meiner Erfahrung sind die Kämpfer schon noch eine Nummer krasser als die Fußballer?
Ja, es kommt immer
darauf an, welche Aktionen
es kommt betrifft. Es kommt immer darauf an, welche Art und Weise du das jetzt machst. was mir so aufgefallen ist, die Tormänner und die Stürmer, die sind schon mit Kämpfer so zum Vergleichen. Vor allem die Tormänner, die haben ein bisschen einen Knäuel.
Aber im Eishockey genau das gleiche. Eishockey-Tormänner sind gleich gestört.
Ja.
Oder wirklich richtig gestört. Richtige Psychopathen teilweise.
Aber es ist generell so ein bisschen so Leistungssportler, also vor allem Profisportler, die was sehr viel Druck haben, so grundsätzlich.
Da wirst du verrückt.
Also normal sind wir nicht alle miteinander, das definitiv nicht. Aber halt auf keine keine böse Art und Weise halt. Aber
ich finde, sie sind einfach immer lustig.
Ja. habe ich schon ein paar witzige Sachen oder ein paar arge Sachen.
Ja. Wie viel, oder kannst du eins erzählen? Oder ist es eher so das?
Schwierig.
Ja, ich weiß eh. Besser off-record.
Machen wir mal. Also ich werde mal ein bisschen nachfragen, weil unter anderem ja Sachen erlebt habe von Kampfsportlern mit viel Geld. Ich werde mal ein bisschen nachfragen, da können wir mal einen extra Podcast machen. Aber da muss ich wirklich vorher nachfragen, weil sonst das kann ich nicht machen.
Problem. Ja, das verstehe ich. Ich werde mir das merken, gell?
Ja. Also, das weiß ich.
Boah, jetzt habe ich auch noch eine persönliche Frage. Oh Mann, so viele persönliche Fragen. Ich habe sie zum Schluss aufgekeilt, weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt am Anfang stelle, dann spazierst du aus.
Nein.
Hey, aber starten wir mit einer leichten, schweren Frage. Was würdest du als den größten Ausrutscher beschreiben? Oder das, wo du sagst, boah, Alter, Dominik, das hättest du echt ersparen können.
Da sind ein paar dabei. Boah, konkret?
Es können dann zwei sein. Oder drei. Aber maximal drei.
Boah.
Muss gar nicht so detailliert sein.
Ich hätte mir definitiv ein paar Partys ersparen können, was so zwischendurch immer wieder mal reingekommen sind. Vor allem in so Phasen, wo es generell dann nicht so gelaufen ist oder wo einfach privat und sportlich mal ein wenig Dings war. Hatte ich früher ein bisschen die Tendenz dazu, das Ganze mit Fortgehen zu kompensieren. Das war einfach ab und zu wirklich völlig unnötig, weil du dann in Wahrheit nur selber mehr kaputt machst, oder flüchtest in Wahrheit einfach nur von Realität. Das ist eigentlich so ein Punkt, das ist das Einzige, wo ich mir denke, ab und zu, das hättest du einfach lassen können. Das auf jeden Fall. Boah. Sonst, ich weiß nicht, eigentlich nicht so. Es sind mehr so ein paar freundschaftliche Sachen oder so zwischenmenschliche Sachen, wo ich mir ein paar Mal gedacht habe, hey, du Volltrottel, das hättest jetzt, also da hättest du jetzt nicht gleich so reagieren sollen oder vielleicht das war nicht richtig von dir so. Das, wo ich mir ein paar Sachen vorwirfe, so, aber es ist eigentlich nichts gewesen, wo ich nicht wieder klargestellt habe oder wo ich nicht wieder das Ganze geregelt habe, eben wie gesagt, weil ich halt schon zu meinem Fehler stehe und weiß, wenn ich was falsch gemacht habe und ich das dann auch wieder berichtige. Ja.
Jemals gedacht, du wirst irgendwas erzählen von irgendwelchen Orgen Partys, wo du aufgewacht bist, irgendwo in Miami und keine Ahnung.
Ja, aber das ist lustig. Das wär's nix. Das wär's nix. Das wär's nix, was ich so bereue, weil das sind halt im Nachhinein dann witzige Geschichten. Lustig aber. Ja, doch, eine Geschichte gibt's dazu.
Miami, bist du wirklich aufgewacht dort?
Nein, aber in Mallorca bin ich aufgewacht einmal. Das ja. Eine Partygeschichte gibt's, die was wirklich. Also das. Jetzt kann man es ja schon erzählen, was passiert ist. Donnerstag getroffen mit Freunden zum Essen und das Ganze ist dann so, das war dann ein Viertagesausflug von Wien mit dem Auto nach Klagenfurt am Wörthersee nach Völden. Die Strecke bin ich gefahren, kann mich an keine Sekunde mehr erinnern.
Oh mein Gott, das ist so 5,5 Stunden Fahrt. Aha. Oh mein Gott.
Also das war ein ziemlich heavy Ausflug. Also Donnerstag haben wir sie zum Essen offen, ist dann ein bisschen ausgeartet. Freitag bin ich in der Früh in Klagenfurt in einem gewissen Etablissement munter geworden, wo ich mir gedacht habe, okay, fuck, wie bin ich dort hergekommen und schau nochmal so auf die. Bin ich dort wirklich? Und so, ja, ich war dort wirklich und das war da. Waren dann so 4 Tage, also von Donnerstag bis Sonntag, so 4 Tage mit Handy, Geldtasche und demselben Gewand dann quasi von Wien nach Kärnten und von Kärnten dann wieder zurück. 4 Tage on Tour, also wirklich Vollgas. Das war so, ein ganzes Detail kann ich nicht gehen, weil es nicht jugendfreundlich, also nicht jugendfrei ist, aber das war so eine Sache, sowas ist, glaube ich, ja, vielleicht bei Hangover verfilmt worden, aber wobei da Hangover, glaube ich, nicht ganz mitkommt.
Aber ja. Wie ist Mallorca dort zustande gekommen, wenn du davor Mallorca erwähnt hast?
Mallorca war so eine Sache, das war vorher 5 Jahre, glaube ich, oder so. Da waren wir im Sommer, waren wir fort in Wien und natürlich Vollgas geben und keine Ahnung, wer oder wie wir auf die Idee gekommen sind. Auf jeden Fall sind wir am Flughafen gefahren und nach Mallorca geflogen.
Habt ihr einen Reisepass mitgehabt?
Ich bin mit dem Führerschein.
Okay, echt?
Das ist nach Schweden, habe ich das übrigens auch schon mal gemacht, wo ich nach Schweden geflogen bin. Da sind wir auf Trainingslager geflogen. Ja. Habe ich auch meinen Reisepass vergessen, habe ich meinen Führerschein fliegen lassen. Und ja, da bin ich dann in Mallorca so am Strand munter waren und habe nur so irgendwie in Erinnerung gehabt, dass ich im Flieger gesessen bin und was weiß ich. Und dann dachte ich so, okay, fuck, ich liege wirklich am Strand. Scheiße.
Mit Sonnenbrand.
Aber ja, das waren zwar so richtig heavy Geschichten. Ja.
Ich soll die von einer Person unbedingt fragen.
Ja.
Wie es sein kann, dass du noch keine Vorstrafe hast. Und ich weiß nicht, ob es stimmt.
Nein.
Ich habe mir gedacht, Alter, du hast den Knast sicher schon mehr als einmal von innen gesehen. Also wie kann es sein?
Das stimmt leider auch, aber nie über längere Zeit zum Glück. Nein. Ich habe schon, aber die sind seit 2 Jahren, glaube ich, weg alle. Also die letzte wirkliche habe ich gehabt, also mit 23 Jahren.
So genau will ich es eh nicht wissen.
Ist
nur Dark heute nachgefragt.
Okay.
Dark hat gesagt, frag ihn unbedingt.
Nein, hatte ich ein paar.
Ja.
Aber das alles zwischen 15 und 22, 23 angesammelt. Also die wirklich unguten Sachen, sagen wir mal so. Und dann war Schluss.
Ja. Deine Erfahrung im Gefängnis auch?
Ja, hat es auch gegeben, ja. Die schlimmste war in Polen.
In Polen? Wie kommt man in ein polnisches Gefängnis?
War ein Fußballspiel. Da hat Riad gespielt Europa League Playoff oder sowas, glaube ich.
Die waren mal so gut?
Gegen Lega Warschau haben wir noch gespielt. Und da ist vor dem Stadion ein bisschen zum Techtelmechtel gekommen mit den Securities und dann haben sie mich dort festgenommen eben und war dann 5 Tage in Warschau eingesperrt.
Wie war's Essen?
Ja, Katastrophe. 5 Tage eigentlich in Wahrheit fast nichts gegessen. Weil und das war ziemlich schräg, weil wo ich ins Gefängnis hingefahren worden bin, kommt so ein Typ daher mit so einem Arztmantel, Goldketten und einfach so 1,90 groß, so 120 Kilo und er so, ja, ausziehen. So, also oh so auf Englisch halt, was der dann weißt du halt kontrolliert, ob du irgendwas eingesteckt hast oder was weiß ich. Ich habe mir gedacht, okay, fuck, jetzt sind ein paar Organe weg wahrscheinlich. War dann eh nicht so, aber dann haben sie mich in der Zelle eingesperrt dort mit 3 anderen und keiner hat wirklich Englisch geredet dort, also ich habe nicht wirklich gewusst, was jetzt passiert und was los ist, wann ich wieder rauskomme oder was jetzt eigentlich abgeht da. Und da war einer dabei, und der erzählt, der ist die ganze Zeit auf seinem Bett gesessen und hat mich so angestarrt.
Oh mein Gott.
Und ich habe mir gedacht, hey, ich habe dann versucht mit dem so...
Kannst du nicht mehr schlafen?
Nein, oh weil ich mir gedacht habe, was ist, was der, wenn der irgendein Psycho ist oder was weiß ich, irgendwas. Also es war richtig anstrengend. Und dann ist nämlich am zweiten oder dritten Tag von der Botschaft von Österreichischen ist wer gekommen. Und dann sage ich so, ja, kann man bitte irgendwer irgendwas sagen oder darf ich mal heim telefonieren oder mit einem Anwalt oder irgendwas reden. Ja. Sie so, ja, nein, wissen Sie, das Problem ist, auf dem Video sieht man, sie haben die Schlägerei quasi angefangen und so. Und ja, ich bin halt quasi so Redelsführer und ich muss jetzt da bleiben bis zur Gerichtsverhandlung.
Oh mein Gott.
Und ich sitze da und denke mir, okay, und was heißt das? Ja, wie lange? Ja. So, ich sage, das kann zwischen 2 und 8 Monate dauern.
Was? Und ich so, Alter. Wie?
Naja, ja, so ungefähr. Da haben wir so, scheiße. Okay. Ja, und dann hat aber ein Freund von mir, der hat in einer Firma gearbeitet, wo er sich mit dem Chef ganz gut verstanden hat. Und die haben mich dann mehr oder weniger auf Kaution ausverkauft in Polen. Und dann habe ich 5 Jahre Einreiseverbot gehabt in Polen, nachdem er.
Echt?
Aber da war dann auch irgendwann eine Gerichtsverhandlung, wo ich natürlich nie gewesen bin. Und das war ziemlich auch eine sehr schräge Geschichte. Aber
also die österreichischen Knast sind schöner.
Ja.
Okay. Ja,
definitiv.
Aber du wirst nie wieder eins von ihnen sehen.
Nein. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht.
Ich habe mir gedacht, wir sollten vielleicht unsere Podcast-Folge nicht mit einem Knast beenden. Ja. Aber vielleicht ein bisschen mit ein bisschen Liebe, und nachdem du der Wächter der Liebe bist, kann man vielleicht damit beenden. Es wird nicht besser. Ich habe mir gedacht.
Der Wächter. Warum der Wächter der Liebe?
Ich meine, ich weiß es eh, aber vielleicht für alle, die es noch nicht wissen.
Ach so, wegen der Folge. Ah, ich weiß schon, wegen der Monkeys-Folge. Ja. Wächter der Liebe darum, weil ich schon so mit jungen Jahren in die Rotlichtszene gekommen bin halt und immer wieder halt als Security oder Mädchen für alles in gewissen Etablissements gearbeitet habe oder arbeite. Neben Sport halt so, und deswegen Wächter der Liebe. So. hin und wieder hast du halt der Frauen verstehe, was ich gar nicht verstehe, aber ja. Boah. Also zuhören kann ich gut, ja. Das kann ich bestätigen, aber sonst.
In der Szene gibt es wahrscheinlich auch sehr viele Vorurteile wie im Kampfsport, oder?
Ja, extrem. Ja. Also vom Menschenhandel über irgendwas, was ja, absoluter Blödsinn ist, mag es sicher alles gegeben haben früher und so, aber die letzten 10 Jahre oder ja, die letzten 13, 14, 15 Jahre, wo ich so in Berührung war oder bin mit dem Geschäft, wäre mir selber nie aufgefallen, beziehungsweise wenn mir sowas auffällt, das wäre so der einzige Grund, wo ich nochmal Probleme bekommen würde, weil einfach mit solchen Leuten, wo ich sowas mitkriege, da gibt es für mich keine Diskussion und nichts, da geht gar nicht, und da würde ich ja dementsprechend anders handeln, glaube ich, wenn ich solche Personen triff oder unterkomme. Und ja, es ist eine eigene Welt. Mhm. Also das so schon, also viele Frauen machen es wirklich, weil sie es machen wollen. Viele machen es, weil sie halt einfach aus anderen Ländern kommen und einfach das für die das Einzige war, was ein bisschen jetzt aus der unter Anführungszeichen Armut rauskommen können oder wo sie einfach ein besseres Leben sie erarbeiten können.
Ja, und viele sind in solche Länder wahrscheinlich auch. Was sind vielleicht, die haben keine andere Möglichkeit wahrscheinlich gehabt.
Oder? Eben, ja, das meine ich. Ja. Ja,
und dass also sie dann sagen, okay, machen wir in Österreich halt das Gleiche, weil wir haben ja keine Ausbildung, gar nichts. Ja.
Selbst mit Ausbildung, also jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber vor einigen Jahren noch hast du da trotzdem Länder, selbst mit Schulabschluss oder wenn du was gelernt hast, hast du trotzdem nicht mehr Möglichkeiten, wie dass du jetzt deine 800 Euro monatlich verdienst oder was weiß ich, wo ich das dann schon auch verstehe. Was ich sagen muss, was extrem unterschätzt wird, die Mädels, die was das machen, sind oft 10.000 Mal freundlicher und loyaler und menschlicher wie andere Frauen, was heraus herumrennen, so Nase oben und was weiß ich irgendwas. Also da schon, also es ist schon so, wenn's die Szene oder das ein bisschen länger länger da drinnen bist oder so. Es ist eigentlich schon großteils, ich meine, es ist, wird jetzt ein bisschen weniger geworden, aber so früher war schon so ein großes Miteinander. Also die Lokalbesitzer oder die Betreiber oder die Securities oder die Leute, was halt dort gearbeitet haben, das war immer so sehr familiär bezogen eigentlich immer. Jetzt ist es ein bisschen weniger geworden wieder, weil halt durch generell so durch Social Media und das die Zeit ein wenig schneller wächst und alles ein bisschen unpersönlicher wird, kommt mir vor. Ja. Aber es ist immer sehr familiär eigentlich so grundsätzlich und es wird auch immer geschaut. Also überall, wo ich gewesen bin, war eigentlich so Hauptaugenmerk, das Wichtigste ist, dass die Mädels gut geht. So.
Ja,
und dass denen alles quasi gegeben wird, was sie brauchen und sowas. Und dementsprechend finde ich da eigentlich auch, was da die Vorurteile, was da sind zu 99% unberechtigt.
Ja. Gibt es viele Männer, die dort so wie die Frauen arbeiten? Oder ist das wirklich nur so ein Business, wo 99% Frauen arbeiten?
Na, du hast halt die Hausbetreiber und dann hast du halt nur den Staff, sage ich mal, also die Arbeiter halt wie Security oder was ich halt oft, was bei mir halt meistens war, ich habe halt dann die Sicherheit vom Haus geschaut und halt auch, dass die Mädels zum Arzt kommen, also generell um alles ein bisschen kümmern. So. Und, aber natürlich sind es immer mehr Frauen. Also ich sage mal, je nachdem wie groß oder hin und her hast du halt zum Beispiel ein Nachtlokal, hast du halt einen Chef und nur 3-4 andere Leute, sage ich jetzt mal so.
Ja.
Und ja.
Spannend.
Ja.
Alles cool, was du da alles für Sachen erlebst und Sachen siehst.
Ja, schon. Deswegen würde ich auch mein Leben nie, also deswegen bin ich auch froh, dass alles so passiert ist.
Ja.
Weil, also da wäre definitiv ein Buch drinnen zum Schreiben.
Ich komme drauf zurück.
Ja.
Okay, ich glaube, wir haben alles. Gibt es irgendwas, was du noch mitteilen möchtest? Oder vielleicht dein nächster Kampf, falls es da schon Infos gibt?
Ja, Ende Juli sind wir gerade dabei, aber da ist noch nichts fixiert. Also das Einzige, was ich jetzt gehört habe oder was mir gesagt worden ist, dass das fix ist, aber es wird Middleweight sein wahrscheinlich.
Okay.
Und Gegner habe ich noch keinen und es sind 2 Tage, wo kämpft wird, also 28. und 29. Juli. Aber ist noch nicht die Unterschrift trocken. Also,
okay. Ist das so Turnierform?
Nein, ist nur.
Okay, aber es wird auf 2 Tage gekämpft.
Genau, es sind zwei Tagesveranstaltung ist so.
Ah, okay, aber du kämpfst also ein Riesenevent.
Ja, ja, ja. Also ja. Es sind keine Turnierkämpfe dort, es ist einfach nur ein Riesenevent und was? So ein gewisses. So auf die Art Super Bowl von der Veranstaltungsreise in die Richtung. Aber ja, ich hoffe, also es wird funktionieren, wie immer. Halt,
wir werden es dann erfahren. Perfekt, wir haben alles. Hey, danke für deine Zeit, für deine Offenheit und dass du mir noch nicht gekaut hast für alle Fragen, die ich gestellt habe.
Das ist wahnsinnig. Ich sage danke, ist immer cool. Und
stell dir so da, als ob du der Ohrschläger-Typ wärst, bist du überhaupt gar nicht.
Erstens mal muss ich mich entschuldigen, dass ich so oft verschoben habe, dass wir nicht zusammengekommen sind, aber das sehr, sehr cool. Und
du hast schon gewusst, warum. Du hast voll auf Zeit gebraucht, so mental, um dich einzustellen.
Nein. Wie gesagt, reden du ja gern. Und
spannend. Danke. Und sehr, alles Gute weiterhin.
Dankeschön. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder mal.
Oh ja, auf jeden Fall. Das war Podcast-Folge 113 mit dem MMA-Profi Dominik Schober. In diesem Monat hören wir noch ein paar mehr Stimmen aus dem Hero-Gym. Das wird unabsichtlich ein bisschen unser Monatsthema. Einen Kämpfer haben wir schon gehabt, ein Trainer wird noch folgen und einer der Gym-Besitzer wird auch ein bisschen was erzählen. Alle, die am Wochenende ihren Kampf gehabt haben, denen gratuliere ich ganz herzlich zum Fight und vielen zum Sieg, wie zum Beispiel dem Daniel, dem Anas, dem Adin, Dusan, Didi Lara und der Triton und ganz vielen anderen. Macht's weiter so, ganz viel Erfolg und Motivation beim Training, bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.